Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Hola Community, Doppelacht ist zurück, heute ohne Servus, Moin Moin, Gute, on the road die Folge, heute auch mit Special Intro, herzlichen Dank an Heidi Klum für die Expertise, da können wir schwer mithalten, daher mussten wir es direkt aufgreifen, aber erstmal hallo an Lasse in Deutschland, was haben wir heute für Themen?
Ja, ich sage erstmal buenas noches, André, du bist ja dem ja nicht ganz kalten Wetter, aber doch regnerischen Wetter entflohen in die spanische Sonne nach Malaga. Ja, was haben wir für Themen? Wir gehen natürlich, also wir können eigentlich fast jede Folge mit anfangen mit, die Folge ist pickepacke voll, weil ich weiß nicht,
ja, es ist der Wahnsinn.
Wie lange wir heute reden wollen, können, dürfen. Ne? Das wird der Wahnsinn. Aber wir müssen es einmal, natürlich Bundesliga, Abstiegskampf, ist eine Menge passiert. Entscheidendes Spiel gewesen da in Berlin. Dann einmal rüberschauen über den internationalen Fußball. Dann hatten wir noch irgendwo Champions League, was ich schon fast wieder vergessen hätte, weil die Bundesliga so krass präsent gewesen ist. Und dann haben wir noch einen interaktiven Part von dir, für mich.
Da freue ich mich ehrlich gesagt schon drauf, weil der ist ein bisschen besonders. Und er hat auch was mit dem aktuellen Meisterschaftskampf zu tun. Ich muss noch einmal kurz einhaken. Entflohen dem regnerischen Wetter. Ich glaube, in Hamburg ist besseres Wetter als hier.
Wie ist das Wetter denn da bei euch? Also bei uns war warm, aber ich bin im strömenden Regen, also in der strömenden Regen, im Regen nach Hause. Und ich sehe aus meinem Fenster, dass es auch schon wieder blitzt.
Ja, hier ist ähnlich. Hier ist 17 Grad und Regen. Es soll erst übermorgen besser werden.
Ja, das hoffen wir mal. Wo es nicht besser geworden ist, am Wochenende, war es für die Hertha.
Boah, starke Überleitung und ganz tief im Abstiegskampf drinne. Wobei, für die Hertha ist er jetzt ja vorbei. Das war's mit Abstiegskampf. Abstieg steht fest.
Ja, herzlich willkommen in der zweiten Liga.
Die Windhorst-Millionen und Paul Dardai haben es geschafft. Was nicht mal ein Jürgen Klinsmann geschafft hat, was Felix Magath noch abwenden konnte. Die Hertha, zweite Bundesliga.
Ja, war aber irgendwo abzusehen.
Es war die letzten Wochen wirklich, wirklich absehbar und der Verein hat nicht ausgestrahlt, dass man sich da gegen wehren kann. Ich glaube, gegen wehren wollte, ja, aber gegen wehren kann, nein.
Ja, die haben mit Platzpatronen geschossen.
Muss man ehrlicherweise sagen, da kam nicht mehr viel, außer ein paar Motivationsworte und emotionale Worte von Kevin Prince Boateng nach dem Spiel. Weil es dann am Schluss ja doch verhältnismäßig dramatisch war, wenn man in der 94. Minute den Ausgleich bekommt. Aber
ja, gut, ganz ehrlich, auch wenn sie den Ausgleich nicht bekommen, das wäre auch mega gewesen, weil das nochmal spannender wäre für die ganze Liga fürs nächste Wochenende. Aber dann wären sie halt nächstes Wochenende abgestiegen.
Ja, wahrscheinlich wirklich. Also den Abstieg haben sie sich in den Spieltagen vorher und über die Saison verdient, nicht erst an den letzten beiden Spieltagen.
Ja, absolut. Aber was ich trotzdem bemerkenswert fand, war halt, das Stadion war voll.
Endlich mal, muss man ja sagen, bei der Hertha. Also es ist die ganze Saison nicht voll und sobald es um was geht, kommen die Herthaner aus allen Ecken von Berlin ins Stadion gepilgert.
Ja gut, da waren vielleicht auch viele Event-Fans dabei.
Glaube ich auch, ja, kann ich mir gut vorstellen.
Die sich das Spektakel oder das Ende von Hertha anschauen wollten, wie sie absteigen. Oder ob vielleicht auch was möglich gewesen wäre. Aber ich finde es trotzdem, also 70.000 waren das knapp. Das ist, glaube ich, der, lass mich lügen, dritt- oder viertbeste Wert in der Bundesliga in der Saison überhaupt. Weil größere Staaten hat nur noch
Dortmund
und der Verein aus dem Süden und Dortmund.
Genau, die haben größere Stadien. Einmal das und normalerweise hast du solche Kapazitäten ja allerhöchstens gegen Bayern und Dortmund bei Hertha, wo das mal realistisch in die Nähe geht.
Nicht gegen im Saisonspiel, stell dir mal vor, die spielen zu Hause gegen Bochum am 5. Spieltag. Da wären eher 17 statt 70.000 da gewesen.
Ja. Ja, da kommen, weiß ich nicht, ja, 17 bis 25.000. Und dann sieht die Schüssel nämlich richtig traurig aus. Weil ich finde, so ein volles Olympiastadion sieht ehrlich gesagt ganz geil aus. Also das hat mir vom Optischen gut gefallen.
Absolut. Das war brutal, das war geil. Da wünscht man sich, dass das Stadion häufiger voll ist. Und ich sage dir auch, es ist schade, dass die Hertha absteigt, wenn, also unter der Voraussetzung, wenn sie das Stadion immer so, also müssen ja nicht immer 70, das ist schon übertrieben, extrem gut, aber wenn das Stadion mit 60 im Schnitt über die Saison, ey, das wäre doch brutal.
Das wäre sehr stark und das wäre ein Hauptstadtclub-würdiges Publikum. Aber meistens hast du eben so knapp über irgendwas zwischen 20 und 30.000. Und das ist dann wirklich, das wirkt sehr verloren in der Riesenschüssel, muss man ehrlicherweise
Ja,
so sagen.
leider.
Aber Fun Fact, wer macht das Tor? Kevin Schlotterbeck. Wo hat er letzte Saison gespielt? Bei Union.
Das ist ja witzig. Also hat einen faden Beigeschmack, aber solche Geschichten schreibt nur der Fußball.
Ist wirklich so.
Ob er sich extrem mehr gefreut hat, dass er das Tor geschossen hat. Aber ich glaube, der hat nur das sich extrem gefreut, weil noch, also das, damit haben sie sich ja bisschen weiter nach vorne katapultiert und sich eine bessere Ausgangslage am letzten Spieltag geschaffen. Ich glaube, das war eher im Fokus. Ist schon witzig, dass ein Ex-Unioner, der ich glaube, eine Saison hat er da gespielt oder zwei?
Eine, der war ausgeliehen von Freiburg. Der war letztes Jahr in Union ausgeliehen.
Und jetzt ist er an Bochum ausgeliehen oder?
Genau, jetzt ist er in Bochum ausgeliehen.
Okay. Gut. Dann spielt er nächste Saison ja auch wahrscheinlich vielleicht in der ersten Liga.
Wahrscheinlich. Also Bochum lebt noch. Schalke lebt durch sein spätes Tor aber auch noch. Hoffenheim verabschiedet sich mutmaßlich und Stuttgart dominiert in Mainz. Klarer 4-1-Sieg.
Also im Abstiegskampf von 4-1 rauszuhauen?
Ja, aber komplett aus dem Nichts. Sag ich dir, habe ich nicht mitgerechnet.
Nee, ich auch nicht. Ich habe eher mit einem, also mit einem Sieg habe ich ja gerechnet, aber knapper. So 2-0,
Deut
2-1,
deutlich knapper.
1-0, 3-1, vielleicht Max, aber 4-1. Hast du das Spiel angeschaut?
Nur Highlights. Man muss aber dazu sagen, dass zwei Tore halt kurz vor Schluss fallen. So, ich glaube 85. und 90. Das spielt ja ein bisschen rein und schönt dir ein bisschen das Ergebnis. Ich möchte nur sagen, ich sag mal so, Bayern hat in Mainz verloren. Ist nicht so einfach da zu gewinnen. Aber, na, natürlich,
Nee.
da lacht er. Ja, kommen wir gleich noch zu, wo die Bayern auch noch verloren haben.
In Mainz ist schwierig, aber in Dortmund gewinnen als Auswärtsmannschaft ist auch nicht so einfach. Aber da kommen wir ja später zu. Aber Dortmund spielt jetzt auch eine Rolle. Die haben Augsburg wieder ein bisschen mit rein in den Abstiegskampf geschickt.
Also Augsburg ist nicht durch. Die haben 34 Punkte. Wenn es ganz unglücklich läuft, gibt es Konstellationen, dass die mit mal auf dem Relegationsplatz stehen.
Das ist richtig. Sie könnten, warte mal, ich schau mal.
Direkt, ja,
Ja,
also
sie
direkt
können
absteigen können sie
maximal
nicht mehr. Ja.
Relegation. Absteigen können sie nicht mehr direkt, aber Relegation. Wenn Stuttgart und Bochum gewinnen, dann, und Augsburg verliert, dann, und kein Punkt holt, dann sind sie mit in der Relegation dabei. Die haben wir gar nicht letztes Mal berücksichtigt, so krass, dass sie damit reinrutschen.
Im Relegationsspecial? Nein, weil wir davon
Ja.
ausgegangen waren, dass die nichts mehr damit zu tun haben. Und jetzt die
Deswegen
letzten
haben wir
beiden
sie
Spiele,
rausgenommen, ja.
genau, die, und jetzt die letzten beiden Spiele verloren haben. Hoffenheim hat unerwartet gegen Union gepunktet. Mainz hat wieder gepunktet. Selbst Schalke, okay, die haben
Stimmt.
einen Punkt geholt gegen Frankfurt. Bochum hat wieder gepunktet. Also die unten leben alle noch und punkten ganz konstant. Nicht viel, aber immer so ein bisschen.
Und bevor wir die Aufgabe gemacht haben, am 32. Spieltag hat Bochum auch direkt gegen Augsburg gewonnen. Ich glaube, da haben wir beide gesagt, dass Augsburg das Spiel gewinnt.
Haben wir gesagt. Da haben wir gesagt, Augsburg gewinnt und verabschiedet sich durch diesen Sieg endgültig aus dem Abstiegskampf. Ist nicht so eingetreten. Stattdessen hat Bochum jetzt wieder 4 Punkte geholt aus den letzten beiden Spielen. Bochum lebt und meine Schalker müssen weiter zittern, weil wenn es ganz doof läuft, nächstes Wochenende geht es direkt runter.
Ja, lass uns doch gleich direkt einen kleinen Ausblick machen. Schalke gegen Leipzig.
Sieg Schalke.
Also da Leipzig durch ist und ich glaube auch so ein bisschen Anspannung weggefallen ist und vielleicht ein, zwei Spieler auch geschont werden, So, das hat er am Wochenende, wo war das international? City hat das ja am Wochenende auch gemacht.
Die haben es brutal gemacht. Die haben einfach also 8 Leute haben sie geschont. Und das war, glaube ich, die teuerste Ersatzbank, die es je im
Ja,
Fußball gab.
irgendwie fast 600 Millionen. Ciao,
Ja,
moin.
komplett absurd.
Das kriegt Leipzig nicht ganz hin, aber ja,
Nee,
das kann ich
nicht
mir,
ganz.
könnte ich mir unter Umständen vorstellen, dass Leipzig da schont und da Schalke eine Chance hat, weil auch wenn die Top 11 spielen würde von Leipzig, hat Schalke eine Chance, weil die sind einfach giftig, die sind einfach gallig. Die haben es begriffen, die wissen, worum es geht und da werden auch eine Menge Schalker vor Ort sein. Das Spiel ist 50-50.
Aufgrund der Konstellation, ja, weil Schalke muss ja auch, also die haben ja nur eine Wahl. Am besten, die besten Chancen haben sie, wenn sie gewinnen. Und darauf müssen sie auch spielen, dass sie dieses Spiel gewinnen. Leipzig ist durch, die sind sicher Dritter. Da passiert nicht mehr nach oben oder nach unten was. Die haben ihren Big Point geholt am Wochenende. Und die haben noch ein Pokalfinale vor der Brust. Also könnte ich mir vorstellen,
Eben.
dass die noch ein, zwei Leute da mal rausrotieren, vielleicht sogar 3, 4, 5, 6, 7. Und dass das Schalkes Chance ist. Wie viele Leute am Ende wirklich, wie viele Schalker am Ende wirklich im Stadion sind, wird man sehen. Leipzig versucht das Ganze ja so ein bisschen zu unterbinden, weil die genau wissen, würde es für Schalke nicht wirklich ein Do-or-Die-Spiel sein, würden da nicht so viele Leute kommen. Leipziger kommen sowieso nicht, weil gibt's auch nicht so viele. Und der Verkauf an Schalke-Fans ist eben extrem reglementiert, aber na, so wie ich Fußballfans kenne, werden da viele
Da gibt es Mittel und Wege, da irgendwie an
ein
Ticket zu
Ticket zu kommen
kommen.
und vorgegeben, neutral ins Stadion zu gehen. Und sobald du am Platz bist, wird die Adidas-Trainingsjacke ausgezogen und ups, da ist ein Schalke-Trikot.
Das nächste Spiel, worauf es ja, vielleicht ankommt, ist Bochum gegen Leverkusen. Wobei ich, gut, Leverkusen hat sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert gestern. Sehr witzige Tore kassiert. Aber da glaube ich auch, dass Leverkusen gewinnt und Bochum auch absolut keinen Punkt holt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Hoffe ich auch. Leverkusen hat jetzt ja durch die Konstellation, weil sowohl Mainz als auch Wolfsburg geht ja die Puste aus. Leverkusen auch, die sind auch komplett platt. Hat man die letzten Spiele gesehen. Aber sie haben jetzt die internationale Qualifikation als Sechster komplett selber in der eigenen Hand, wenn sie das Spiel gewinnen. Also sollten sie einfach
Ja.
gewinnen, werden Sechster, sind nächstes Jahr international dabei, spielen Euroleague-Quali, meine ich, dann als Sechster.
Spielen
Ist
nicht
aber abhängig vom
direkt.
Pokalfinale.
Spielen die nicht direkt Conference?
Nee, ich bin, wir müssen noch Euroleague-Quali spielen. Und der siebte spielt Conference League oder so?
Ah, ich bin da auch raus.
Nee, also ja, da bin ich auch seit Jahren raus, das verstehe ich nicht. Gut, wir sind nun beide auch Fans von Champions League-Vereinen, uns interessiert das nicht. Da muss man ja ehrlicherweise sagen. Da weiß man nicht. Da
Touché.
weiß man nicht, ob 5, 6, 7, 8, was das alles bringt. Aber für Leverkusen wichtig, wenn sie gewinnen. Bochum kann die Niederlage dann natürlich in Liga 2 schießen.
Ja, und jetzt das absolut entscheidende Spiel. Hoffenheim gegen Stuttgart.
Ja, Hoffenheim ist für mich gerettet, weil die haben 35 Punkte, da passiert nichts mehr.
Ja, die haben auch das beste Torverhältnis mit minus 9 da unten. Die sind durch.
Deswegen, das war ja von uns so ein bisschen das als vorgedacht entscheidende Spiel. Jetzt hat Hoffenheim natürlich den Überraschungssieg gegen Union, was Union am Ende die Champions League
Ja.
kosten könnte, rettet sich dadurch und jetzt muss Stuttgart gewinnen.
Ja, und ich weiß nicht, wie groß die Anspannung ist bei Hoffenheim, aber ich rechne Stuttgart, auch aufgrund des 4-1-Sieges gegen Mainz, größere Chancen ein, das Spiel zu gewinnen, als Hoffenheim. Weil für Hoffenheim, ob die das Spiel gewinnen oder verlieren, ey, scheiß drauf. Ne?
Das stimmt und Hoffenheim hat ja ehrlich gesagt auch gar nicht so eine gute Form. Die haben nur komischerweise Freiburg und Union geschlagen. Und drumherum haben die ja alles verloren, bis auf Schalke.
Ja.
Deswegen gehe ich davon aus, dass sie gegen Stuttgart auch den Kürzeren ziehen, gerade weil, wie du sagst, jetzt die Spannung ein bisschen weg ist. Wenn wir jetzt davon ausgehen, du hast den Tabellenrechner auf, oder?
Jupp.
Schalke gewinnt.
Warte, ich kämpfe hier mit der Maus. Schalke gewinnt.
Stuttgart gewinnt.
Stuttgart gewinnt.
Bochum verliert.
Bochum verliert.
Dann ist Hertha 18. steht fest. Bochum 17. Schalke Relegation. Stuttgart 15. Richtig?
Warte mal, Augsburg gegen Hoffenheim, die spielen wir unentschieden. Augsburg ist 15.
Boah, crazy.
Aufgrund des schlechtesten Torverhältnisses. Und Stuttgart ist dann 14.
Da sind die ja souverän gerettet. Mehr oder weniger.
Ja.
Okay, dann ist Augsburg 15. Schalke ist aber 16. und Bochum geht direkt runter. Das ist jetzt die Prediction, die ich einlogge. Und dann hast du wirklich Relegation Schalke gegen HSV.
Ja, Stuttgart wird gewinnen. Augsburg ist egal. Schalke, ja, gut. Also, eigentlich müsste man nur das Spiel Leipzig gegen Schalke schauen und dann weiß man, wer absteigt. Weil der Rest ist für mich eigentlich klar. Weil Stuttgart wird gewinnen, Bochum wird verlieren. Das war's, ne? Und Schalke muss halt zusehen, dass sie gewinnen. Weil mit einem Punkt kommen sie leider nicht weit. Oder? Kommen sie mit einem Punkt? Warte, 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 warte.
Ja, die müssen gewinnen. Da, für die geht's wirklich um alles und um den Sieg.
Moment! Halt, stopp!
Was spuckt der Tabellenrechner aus? Live-Recherche Schröder wieder am Apparat.
Schalke? Es reicht ein
Wenn
Punkt.
es so in der Konstellation ausgeht, wie wir das predicted haben. Für die Relegation.
Genau, also für die Relegation reicht ein Punkt. Nicht-Abstieg schaffen sie nicht. Das Ding ist durch. Aber es reicht ein Punkt, weil sie das bessere Torverhältnis haben. Mit minus 34 und VfL Bochum minus 36. Das musst du mir mal reinziehen. VfL Bochum, 73
Das ist schon
Gegentore.
doll. Aber die sind auch teilweise so in zwei, drei, vier Spielen richtig doll unter die Räder gekommen.
Haben die nicht in München 7 Dinger oder so gekriegt?
Zweimal, ja.
Zweimal, ne?
Ja, ich glaube im Hin- und Rückspiel. Also im Hinspiel im Ruhrstadion auf jeden Fall. Da war Bayern noch gut. Da hat Bayern noch mit Doppelspitze gespielt. Da hat sein Yamane noch zwei Abseitstore gemacht, sonst wären es mehr geworden.
Gut, das sind schon mal mehr als 10%. Gut, 10% im Einspiel ungefähr.
Das ist eine Ansage, ja. Uwe Schalke hat auch 6 gekriegt in München, muss man dazu
Ja,
sagen.
also
Bringt der halt nur am Ende nichts.
Schalke hat auch 68 Gegentore, ist auch jetzt nicht so super.
Aber die haben Matriciani, der rettet
Ja.
das. Und Moritz Lenz, und den finde ich wirklich
Ja, das ist
gut.
krass. Also das ist heftig, dass du noch wie den zwei Tore das unterscheidet. Das ist schon, kann witzig sein. Aber
Es wird auf jeden Fall überall der Wahnsinn. Egal ob unten, oben, in der Mitte.
ja, genau, das ist halt, also das wollte ich, also damit wollte ich eigentlich auch einleiten und nochmal sagen, also wann, also kannst du dich daran erinnern, dass es an einem letzten Spieltag um so viel ging in der Tabelle? Sei es im Abstieg, sei es international, also Europa League, Conference League, Champions League oder auch in der Meisterschaft am letzten Spieltag.
Nein, eine Komponente ja, aber nie, dass alle drei Komponenten so entscheidend waren. Also, dass es noch um die Meisterschaft geht, dass es noch wirklich um die Champions League geht, um die Euro League geht und um Relegation und um Abstieg. Dass alles, was in der Tabelle sein kann und spannend sein kann, noch nicht entschieden ist. Daran kann ich mich nicht erinnern.
Es ist nur safe, dass Leipzig, gut, Dortmund, Bayern auch, Champions League spielen, aber es geht noch um die Meisterschaft. So, Champions League ist nun sicher, ob Union oder Freiburg. Sechster Platz ist noch nicht sicher, ob das Leverkusen, Wolfsburg oder ganz weit entfernte Chancen hat auch noch Frankfurt. Aber das muss schon viel passieren. Da muss Frankfurt 4 Dinger schießen, Leverkusen 3 kassieren, also mit Unterschied. Und Wolfsburg darf halt nicht gewinnen und unentschieden spielen. Aber da geht es noch um was. Und theoretisch können noch 1, 2, ja, also es geht 4 Vereine kämpfen um den Nichtabstieg.
Ich habe es jetzt nicht verifiziert, aber ich habe einen Stat im Kopf, dass bei 16 Vereinen vor dem 34. Spieltag die Schlussplatzierung noch nicht feststeht und sich theoretisch der Tabellenplatz bei allen Mannschaften außer bei Hertha und bei RB Leipzig noch verändern kann. Aufgrund der Ergebnisse am 34. Spieltag. Entweder nach oben oder nach unten.
Ich mache mal ein kurzes Screening der Tabelle und sage, ja, damit stimme ich überein.
Komplett absurd, dass du 16 Vereine hast, wo sich die Position noch verändern kann. Gut, du hast auch so Mannschaften wie Bremen und Köln dazwischen, wo es einfach um nichts mehr geht, wo es egal ist. Aber eigentlich sind es auch die einzigen beiden Mannschaften.
Aber hey, Bremen hat am Wochenende den Nicht-Abstieg
Formal
klargemacht.
erst jetzt am Wochenende, stimmt. Aber also die haben sich für mich nie wie eine Mannschaft angefühlt, die gegen den Abstieg spielt, die ganze Saison nicht. Und die haben auch phasenweise nicht wie in den meisten Phasen nicht gespielt wie eine Mannschaft, die was mit dem Abstieg zu tun hat, muss ich ehrlich sagen.
Ja, mag sein, weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht so viele Spiele gesehen von Bremen. Also für mich waren die halt so, ja, mal gut, mal schlecht, mal hatten sie echt brutal geile Spiele, aber dann hatten sie auch mal absolute Hänger mit dabei, ne? Also von bis.
Mit brutal geile Spiele meinst du den 3-2-Sieg gegen Dortmund?
Die Verbindung war gerade schlecht.
Nee, alles gut, Dude. Du sitzt in der Thematik, stand heute ja sowieso am längeren Hebel. Aber lass uns doch, ich würde sagen, so Bremen gegen Köln 1-1. Wir haben gerade schon Bremen gesagt, Niemandslandspiel. Können wir skippen? Köln hat kein Stürmerproblem mehr für mich. Tigges trifft jetzt auch. Selke Weltstürmer. Weiter.
Doppelspitze, die spielen 34 Spiele durch, die machen wie Füllkrug und Duxch zusammen dann ihre 40 Buden. Und dann klingelt aber die Champions League an der Tür.
Ich hätte jetzt Euroleague gesagt, aber Steffen Baumgart mindestens einstelliger Tabellenplatz.
Ist die Vorgabe. Also der Druck ist hoch in der nächsten Saison beim FC Köln.
Ich glaube, die werden auch wieder eine ganz gute Rolle spielen und erstmal nichts mehr im Abstieg zu tun haben und alles weitere gucken wir dann mal. Aber lass uns doch mal kurz über Leverkusen gegen Gladbach sprechen, weil, wie wir schon gesagt haben, Leverkusen holt den Punkt, hat dadurch die Euroleague in der eigenen Hand. Hätten sie aber gar nicht so spannend machen müssen, weil sie haben ja mal 2-0 geführt und kriegen dann ein komisches Gegentor, sag ich mal. Und das 2-2 ist für mich das kurioseste Tor der Saison. Was machen Amiri?
Der Saison? Also es ist für mich mindestens mit auf einer Stufe von, wie heißt der, Tomislav?
Piplitzer?
Ja, genau.
Das Eigentor gegen
Ja.
Wisniarek damals, wo der Ball ihm auf den Kopf fällt?
Ja. Ja.
Es ist wirklich ganz dicht
Also
dran.
das erste Tor war ja schon okay. Kann
Aber es ist auch
passieren,
extrem
ne?
unglücklich.
Ja, man kann nicht so ein Scheißding da zurückspielen. Ja, aber der Torwart, ich weiß es nicht, also kommen wir mal wieder zur schönen Namensaussprache. Radecki oder wie der heißt.
Radetzky, ja,
Radetzky.
das H spricht man nicht mit und
Okay.
irgendwie drei andere Buchstaben auch nicht. Ist Finne.
Ist jetzt nicht der größte Fußballer, aber den kann man auch besser verarbeiten. Ich weiß nicht, ob er den annehmen wollte, ob er ihn direkt weiterspielen wollte. Ich glaube, er wusste es selber nicht. Und dann ist da sowas bei rausgekommen.
Wollte ich gerade sagen, das Problem ist, dass er selber nicht wusste und das war auch das Kernproblem, dass der Kopf eine andere Gedanken hatte als die Füße
Ja.
und in der Mitte haben die sich getroffen und haben sich gedacht, das passt beides
Ja.
nicht.
Und er hat auch, glaube ich, gar nicht mit dem Pass von Bakker gerechnet.
Das kommt auch noch dazu und dann wollte er irgendwie schnell reagieren, war noch nicht so weit und dann passiert eben das Unglück, aber das ist ja nichts im Vergleich zu dem Blackout, den Amiri da hat.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also wirklich, also ich überlege auch, ob sowas Ähnliches bei uns schon mal gab. Also, ob ich schon mal so einen krassen Bock geschossen habe.
Würde ich bezweifeln. Also, sowas absurd ist, habe ich auch noch nicht im Amateurfußball gesehen. Und ich habe Leute das Ding bei der Ballannahme aus Versehen aus 16 Metern in eigenen Knick hauen sehen. Dass ich den so zurückspiele
Ja,
und.
ist.
Aber man muss auch sagen, stark von Thuram, wie der den geistesgegenwärtig klatschen lässt.
Absolut, also vielleicht hätten sie. Gut, er weiß ja, wo der Torwart steht. Und wenn er sich aufdreht, ist der Torwart ja da. Dann hast du keinen Winkel mehr. Ne? Also du hast einen richtig beschissenen Winkel. Und wenn du ihn einfach klatschen lässt, der Winkel ist tausendmal besser.
Das auf jeden Fall, aber du rechnest in der Situation ja niemals mit dem Ball.
Nee.
Weil da stehen ja, also ich habe das Tor gesehen und ich habe es erst gar nicht verstanden, dass Amiri im eigenen 16er zurückspielt und dann dachte ich, hä, was machen die denn da? Und wieso zählt das jetzt? Bis mir eingefallen ist, ach, der wollte seinen eigenen Torwart anspielen, hat Thuram übersehen und weil er der gegnerische Spieler ist, ist es natürlich kein Abseits und der lässt ihn einfach klatschen und macht ihn rein. Also wie will der das danach in der Kabine erklären?
Apropos Kabine, wenn du Xabi Alonso sein würdest, wie würdest du reagieren?
Ich wusste, dass du die Frage stellst, als du angesetzt hast. Ich habe so schnell keine Erklärung gefunden, weil das ist wirklich, also das ist eine Form von Blackout, die kannst du nicht mehr coachen. Problem an der Sache ist, Leverkusen verliert dadurch ja 2 Punkte kurz vor Schluss und kann jetzt wieder irgendwie aus dem europäischen Geschäft rutschen. Also war es sehr folgenschwer. Du musstest irgendwie coachen.
Ja, bitter.
Aber was sagst du da?
Keine Ahnung. Wie bitter das wäre, wenn du solchen 2 Eiern dann nicht in Europa spielst. Nach diesem grandiosen Jahr, nach dieser grandiosen Rückrunde. Mit so 2 absolut beschissen und dummen Fehlern.
Das wäre aber irgendwie typisch Leverkusen.
Also ich glaube, ich kenne Trainer, die würden den Amiri Kopf abreißen. Stell mal vor, das macht er und Steffen Baumgart ist Trainer. Der hört den noch 3 Jahre später schreien.
In dem Moment auf dem Spielfeld definitiv, weil ich glaube, der pflügt in dem Moment seine Coachingzone um.
Ja, der wacht 3 Jahre später auf, der Amiri, und hat einen Albtraum von dieser Szene, wo Steffen Baumgart ihn anschreit.
Bin mir aber auch sicher, dass Steffen Baumgart jemand ist, der dich danach in der Kabine in den Arm nimmt. So, also in der Kabine ist das vergessen.
Ja, der zerpflückt dich erstmal. Dann geht er raus, atmet durch, kommt wieder rein und sagt, ey, Kopf hoch, das Leben geht weiter und nimm dich in den
Arm. So wird es irgendwie sein. Jetzt die andere Frage, die ich mir zu dem Spiel noch notiert habe. Andersrum gedacht, retten diese 2 Slapstick-Tore Daniel Farke den Job in Gladbach? Oder war die Performance zu inkonstant?
Nein, absolut nicht. Nein.
Also ist Daniel Farke der nächste Wundertrainer, in Anführungsstrichen, der mit 1-2 guten Saisons im Ausland in die Bundesliga kommt und direkt scheitert und verbrannt ist?
Ja, aber ich weiß nicht, ob da auch Daniel Farke der richtige Leidtragende ist und welche Maßstäbe man in Gladbach so setzt. Wir sind schlussendlich jetzt nur 10 Punkte weg vom internationalen Geschäft.
Ja, aber da gehören die für mich auch nicht hin.
Nicht mit der Truppe und nicht mit der Zusammensetzung, nicht mit der Konstellation, welche Verträge alle auslaufen und wie viele Spieler am Ende der Saison den Verein verlassen. Das sind grob überschlagen 5 bis 7 Stammspieler teilweise.
Wollte ich gerade sagen, und das sind die wichtigsten Spieler.
Und wer hat das vermasselt? Kein Farke,
Wirkus,
kein
heißt der Sportdirektor?
Firkus, glaube ich,
ja,
heißt
genau.
Er. Aber das ist der Typ, der gesagt hat, so mit RB Leipzig und Salzburg, das ist unfair, das ist Wettbewerbsverzerrung und jetzt bei dem Dosenclub ist.
Der Max Ebel und wieder Best Friend ist mit dem Trainer, den er damals gehen lassen musste, mit Marco Rose.
Genau. Und in Red Bull badet.
Und in Red Bull badet, ja. Solange sie nachher keinen Red Bull in DFB-Pokal schütten, meinetwegen, sollen sie darin baden. Ja, der ist daran schuld. Man könnte jetzt argumentieren, das war Anfang 2022, dass die neue Gladbach-Führung 1,5 Jahre Zeit hatte, da entsprechende Verträge von Benze Baini, von Thuram zu verlängern oder die Spieler noch gegen eine Ablöse zu verkaufen. Lars Stindl hätte man nicht mehr halten können. Aber die Einschnitte in Gladbach sind so groß und ich sehe noch nicht, dass die entsprechend kompensiert werden können. Gladbach wird nächste Saison nicht gegen Abstieg spielen, aber die haben auch nichts mit internationalem Geschäft zu tun. Also ich sehe die aktuell wirklich zwischen Platz 9 und 13. Viel mehr geht da nicht.
Ja, so wie diese Saison, ja, auf jeden Fall. Nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ob das das Aus für Farke ist. Oder ob das den Job rettet? Nein, und er ist am Ende der Saison weg. Da wird es Sonntag oder Montag eine Pressemitteilung geben, dass er weg ist.
Gehe ich auf und aus, weil dafür ist es schon zu sehr durchgesickert und schon zu laut in den Medien. Und dafür hat Gladbach sich mehr versprochen, aus meinem Gefühl, von Daniel Farke. Was sie in der Hinrunde teilweise auch eingelöst haben, aber in der Rückrunde so in klassischer Gladbacher Inkonstant überhaupt nicht bestätigen konnten. Und deswegen werden die da wahrscheinlich einen neuen Impuls setzen.
Ja, das denke ich auch.
Wer das sein wird, muss man mal gucken. Aber da können wir nach der Saison nochmal drüber reden. Nächstes Thema, was ich noch habe, bevor wir ganz nach oben gehen, weil da sind wir im Mittelfeld, Torschützenkönig. Wird Füllkrug Torschützenkönig? Rettet er die 2 Tore Vorsprung auf Gnabry am letzten Spieltag?
Ey, ich hatte eigentlich so die Todesüberleitung von wegen Abruhr weg und so. Wäre es denn auch so weg nächste Saison und spielt nicht mehr in seinem Verein und hat am Wochenende vor heimischer Kulisse den Abschied gefeiert. Aber kommen wir zum Torschützenkönig, weil da kann man auch eine super Überleitung bauen. Ja, also ich habe mir mal, das sieht ja irgendwie alles ein bisschen erbärmlich aus mit den Torschützen, also die Anzahl der Tore.
Die Torjägerliste sieht aus wie nach dem 22. Spieltag. Und man hat schon ein nach unten gescrollt und Lewandowski sieht man nicht mehr.
Ich weiß gar nicht, wann hatte Erling Haaland 16 Saisontore in der Premier League? Nach 10 Spielen?
Weiß ich nicht, am 6. Ja, weiß ich nicht, gefühlt am 7. Spieltag.
Ja, also, aber ich glaube, dass Füllkrug das retten wird. Außer, weil wenn ich da auf die Liste mal schaue, ich weiß, dann sind 3 oder 4 Spieler, glaube ich, mit 14 Toren.
14? Gnabry, Nkunku, Griffo.
Ja, und da, ganz ehrlich, ich glaube, Nkunku ist auch wieder verletzt, oder?
Kann sein, und der wird auf jeden Fall gegen Schalke nicht spielen. Nee. Da bin ich mir sicher,
der
wird
geschont werden,
gerade wenn er angeschlagen ist.
Der da noch gefährlich werden könnte, ist Gucci Gnabry.
Gucci, dem traue ich nämlich einen Doppelpack zu in Köln. Aber das wäre auch so traurig.
Ja, auch vielleicht 3 Tore.
Ja, so weit würde ich jetzt noch gar nicht gehen. Aber der macht am Ende einen Doppelpack und am Ende wird Gucci Gnabry gemeinsam mit Füllkrug mit 16 Toren Bundesliga-Torschützenkönig.
Ich glaube, der letzte... Oh, 60... Also es gab bestimmt schon mal Torschützenkönig mit 16 Toren. Ich glaube...
Nein, gab es noch nicht in der Bundesliga. Der Negativrekord sind 17 von Freddy
Bobic. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich erinnern, dass Freddy Bobic mal mit 17 Toren Torschützenkönig geworden ist. Irgendwann in den 90ern, 97, 98 oder sowas, 98, 99, don't know. Daran kann ich mich noch dran erinnern. Und das ist ja...
Ja, nix. Und das ist Negativrekord bis heute.
Dann hoffen wir mal, dass Fülle am letzten Spieltag da noch einen reinschweißt. Gegen Union.
Um zumindest nicht den Negativrekord.
Ja, also,
um Negativrekord-Torschützenkönig zu werden.
Ja, nee, also mit 17 Toren ist ja auch ein Negativrekord, aber.
Aber immer nur eingestellt und du brichst ihn in Anführungsstrichen nicht. Und selbst 16 oder 17 Tore, das ist ja. Also so wie Tore macht Lewandowski in der Hinrunde. Ja,
gut, aber Füllkrug hat sich dazu auch geäußert. Er wurde am Wochenende auch gefragt und sagte, die 16 Saisontore bei der Mannschaft wie Werder Bremen, das ist jetzt nicht so ganz so kacke. Und?
Hat er komplett recht.
Gebe ich ihm komplett recht. Genau, also liegt er nicht verkehrt mit, ne? Liegt bloß an den anderen Stürmern, dass die nicht so regelmäßig netzen. Da merkt man, dass ein Haaland, ein Lewandowski schon fehlen.
Was die Torjägerliste angeht, ja, und sonst, nein, hat er, wie du auch gerade sagst, wie wir festgestellt haben, vollkommen recht. Es ist schwerer für eine Mannschaft, die relativ weit unten steht, viele Tore zu schießen, als für eine Mannschaft aus den ersten dreien. So, deswegen rechne ich Bülters 11 Saisontore fast die Saison am höchsten, weil der das wirklich am schwersten hatte, Tore zu schießen. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, hat er auch statistisch die höchste Torbeteiligung oder Scorerquote in der Bundesliga, weil er fast 40% an 40% aller Tore für die Schalke gemacht hat, beteiligt war. Ich glaube, das hatten wir schon mal ausgerechnet.
Das mag sein. Das weiß ich nicht. Ich bin gerade auf der Recherche nach der Torschützenliste von letzter Saison, weil ich würde mich mal interessieren, wo man mit 16 Toren gelandet wäre.
Relativ weit oben.
Was denkst du?
Sechster?
Siehst du meinen Bildschirm?
Nein, sehe ich aktuell nicht.
Du wärst genau Sechster geworden vor Taibo Awoniyi von Union Berlin, der 15 Tore hatte. Dann hatte Anthony Modeste und Christopher Nkunku 20. Erling hatte 22. Patrick Schick 24.
Guter Mann.
Und Lewandowski dann halt nochmal 35.
Ja, Lewandowski hatte in der Hinrunde schon mehr als 16.
Ja.
Der hatte bis 4, 5 Spiele vorm Ende eine Pace, sogar den 41-Tore-Rekord zu knacken. Und hat dann ein bisschen abgebaut. Aber jetzt haben wir so viel über Torjäger geredet. Du hättest eben eine super Überleitung gehabt, vielleicht habe ich sie jetzt. Ich möchte noch kurz über den Joker-Torjäger schlechthin sprechen. Da wolltest du eben hin, oder?
Absolut. Nils Petersen wurde am Wochenende verabschiedet. Ist schon eine Hausnummer, was er als Einwechselspieler geschafft hat.
Absoluter Rekord. 34 Tore als Joker. Aber was mich überrascht hat, auch bei 147 Einwechslungen.
Also, was hat dich darüber überrascht, dass er 147 Mal eingewechselt wurde?
Ja, ich dachte, es wird deutlich weniger. Ich dachte, der wäre so zwischen 70 und 85. Ich hätte einfach wirklich gedacht, der hat mehr Stamm gespielt in seiner Bundesliga-Karriere. Overall.
Also ich finde schon krass, gut, 147 Einwechslungen, das 34 Tore, das ist pro Schnitt und das, boah, naja, oh, das ist fast jedes fünfte Spiel,
In
ja,
jedem fünften Spiel.
ein
Ab
Tor
jedes
als
viereinhalbte oder so.
Einwechselspieler kann man nehmen, ne? Ich weiß, ich kenne jetzt nicht die Torquote aller Einwechselspieler, aber würde ich schon nehmen.
Die habe ich auch nicht im Kopf. Ich kann dir aber sagen, dass Claudio Pizarro Zweiter ist in der Liste. Der hat mehr Einwechslung. Der hat 169. Und er hat 21 Tore. Also er hat mehr Einwechslung. Ist
Krass.
13 Tore dahinter.
Ja.
Und sonst lange Rekordhalter war Zickler mit 16. Und der hat auch über 100 Einwechslungen.
Ja, okay. Ja.
Also die Quote ist schon, was Einwechslung angeht, extrem gut, muss man sagen. Also er hält nicht zu Unrecht den Rekord.
In der letzten Saison hat er, glaube ich, wurde er in 5 Spielen eingewechselt und dann hat jeweils geknipst. Irgendwie sowas. Ich kann, könnten auch weniger Spiele gewesen sein, aber irgendwie ja.
Auf jeden Fall hat er immer ganz gut als Einwechselspieler gescored. Und jetzt die abschließende Frage. Ist er eine Bundesliga-Legende?
Schon irgendwo, ne? Er hat die meisten Einwechsel, also Tore nach Einwechslung geschossen.
Und es gibt auch aktuell niemanden, der da mittelfristig ehrlicherweise dran schrauben kann an den 34 Toren. Und erstmal von der Persönlichkeit her bleibt er hoffentlich nachhaltig in Erinnerung und eben diese ganz besondere Connection mit Freiburg, dass er sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Und dann immer wichtig war, wenn er gebraucht wurde. Also ich persönlich, für mich, würde die Frage mit Ja beantworten.
Ja, absolut. Ich wollte mal schauen, seine Karrierestationen, weil ich weiß ja, das ist doch Zweitliga-Torschützenkönig geworden und das ist dann noch zu Bayern gegangen, ne?
24 Tore. Genau, 24 Tore für Energie Cottbus. Ist dann ein Jahr zu Bayern. Von da zu Werder Bremen. Und dann meine ich schon nach
Warte mal
Freiburg.
hier, Halberstadt, Jena, Cottbus, dann Bayern, dann Bremen ausgeliehen, Bremen ausgeliehen und dann gekauft. Und hat er da 2 Jahre bis von 2013 bis 2015 und ist dann zu Freiburg im Januar und hat Freiburg nochmal verliehen an Bremen für die Rückrunde für 2015. Und seitdem hat er bei Freiburg gepölt.
Ja, deswegen 8 Jahre, den Großteil seiner Karriere dann doch in Freiburg verbracht.
Ja, und auch die größten fußballerischen Erfolge, wahrscheinlich auch die meisten ja, Tore geschossen beim SC Freiburg, denke ich mal. Und ich sehe auch gerade, er ist zweimal Torschützenkönig geworden.
Ja, meiste Einsätze, meiste Tore. Genau, und Nils Petersen, einer der ganz wenigen Spieler, die mit Bayern München keinen Titel gewonnen haben.
Oh.
Ja, weil er ein Jahr da war und das war die Saison 2011, 2012 wo Bayern das Pokalfinale gegen Dortmund verloren hat, 5-2, wo Bayern Zweiter in der Liga
Stimmt.
geworden ist hinter Dortmund und wo Bayern das Champions League-Finale
Stimmt.
gegen Chelsea verloren hat.
Stimmt.
Das waren die legendären Vize-Bayern.
Aber noch einen persönlichen Erfolg. Er ist ja nicht nur einmal Torschützenkönig in der Bundesliga geworden,
In der zweiten Bundesliga.
sondern auch bei den Olympischen Spielen.
2016 in Rio. 5 Tore.
Wusstest du das? Oder hattest du das auf dem Plan?
Ja, hätte ich auf dem Schirm gehabt.
Sechs.
6 sogar?
Ja.
Und er hat den Entsch ich glaube, er war das, der den entscheidenden Elfmeter im Finale gegen Brasilien verschossen hat.
Ja, leider. Er hat leider den entscheidenden. Ja, leider, leider, leider.
Egal,
Ja.
absolute
Aber
Underdog-Truppe.
trotzdem, ey. Ja, auch das, aber trotzdem die Karriere von Nils Petersen wird man ja mir persönlich anbieten. Würde ich sofort unterschreiben.
Ich würde sie auch nehmen. Also wenn das jetzt das Maximum ist, was ich rausholen könnte aus meiner Karriere, und man mir sagt, okay, das, was bei dir geht, ist die Karriere von Nils Petersen, nehme ich die. Ich habe ja immerhin einen Bundesliga-Rekord, der auf die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht gebrochen wird.
Auch das, ja. Auch das. Wo wir beim Stichwort Maximum sind.
Ich wollte auch rüberleiten, weil wir sind schon wieder 45 Minuten drin und jetzt kommt eigentlich
Ja.
erst das große Thema. Wir müssen zuerst über Bayern sprechen, weil Bayern ist Zweiter. Die sind nicht Erster, also kommen sie zuerst.
Korrekt. So ist die Reihenfolge.
Lass deine Häme raus.
Ich freue mich halt, ne? Also das Spiel, wie sie das verlieren, ist ein bisschen typisch für die Saison.
Für diese Saison absolut, komplett. Für diese Saison ist das eine ganz typische Bayern-Niederlage.
Leipzig macht das clever und souverän. Also souverän, ja, im Verteidigen und clever in ihrem normalen Umschaltspiel.
Sie machen ja nichts Neues. Sie machen ja auch genau das, was Tuchel 2 Tage vorher in einem Interview sagt. Und, wie du sagst, sie kriegen das erste. Ein Tor kannst du in München immer kriegen. Sie verteidigen es dann aber okay gut und bleiben eben wach und nutzen dann die Fehler von Bayern aus. Ganz, ganz einfach.
Und haben in dem Sinne ein bisschen Spielglück, weil, also der zweite Elfmeter, boah, brutal ärgerlich.
Komplett,
Der erste
komplett.
Elfmeter geht Pavard ungestüm zum Ball, zu ungestüm im 16er.
Muss er ja gar nicht. Ja, komplett muss er ja gar nicht. Und ich dachte wirklich, gerade weil Pavard die letzten Wochen einer mit okayer Form bei Bayern war, ist weiter. Aber anscheinend nicht. Und dann hast du es dies Jahr auch nicht verdient. Also wenn du in den Momenten solche Konzentrationsfehler hast, dann bist du einfach nicht da und dann bist du auch nicht bereit für eine Meisterschaft.
Nee, absolut nicht. Also ich habe es ja auch schon letzte Woche vorausgesagt, dass Leipzig da gewinnen wird. Ja, also find ich gut, finde ich stark. Also das ist natürlich ein fader Beigeschmack, dass Leipzig einen die Möglichkeit eröffnet, Meister zu werden. Und auch witzig, dass Rose doch noch einen positiven Effekt auf Borussia Dortmund hat. Irgendwo.
Ist aber auch der einzige positive Effekt, den er je auf Dortmund
Ja,
hatte.
aber ich finde es gut. Also, und für Bayern ist natürlich ärgerlich, aber absolut gerechtfertigt, absolut gerechtfertigt. Und ich fand es krass, dass irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde vorm Abpfiff das Stadion richtig, richtig leer wurde.
Da war die Hälfte der Leute weg. Das muss man ganz klar so sagen. Das habe ich hier auch noch drinne. Weil da werde ich dann persönlich wirklich am Ende des Tages richtig sauer. Weil das verstehe ich nicht. Weil Bayern wird oft für seine Fankultur ein bisschen kritisiert. So, dass sie viele Erfolgsfans haben, viele Eventfans und so. Aber der Kern der Bayern-Fans ist schon wirklich stark. Und ich fand die Kurve auch sehr stark, auch in der Niederlage. Leider hast du dann wirklich diesen Punkt, dass du eben diese Bilder hast, wo Leute aus dem Stadion gehen und sich dann diese Kritik an den Bayern-Fans durch so einen Scheiß, ich sag's jetzt wie es ist, einfach auch noch bestätigt und natürlich einfach ein gefundenes Fressen für Medien, für Kritiker, also für alle Leute ist, die das kritisch sehen und die Bayern eben unterstellen, dass sie Erfolgs- und Eventfans haben.
Gut, wäre ich jetzt bei irgendeinem Spiel, was mich persönlich nicht interessiert, und keine Ahnung, Paderborn gegen Sandhausen oder so, und Sandhausen führt eine halbe Stunde oder 20 Minuten vor Schluss 6-0 und das ist dann nur ein Ball hin und her geschiebe und beide Mannschaften haben keinen Bock mehr und es geht um nichts mehr, ja, dann hau ich auch in den Sack, aber doch nicht als Fan deiner Mannschaft, deines Clubs, wenn es ja um irgendwas geht. Weil in 15 Minuten, da kann man viel erreichen.
Ja, und selbst wenn du...
Hat Lewandowski mal nicht in 9 Minuten 4 oder 5er Pack gemacht?
Ja, der hat 9 Minuten 5 Tore. Ja. Und selbst wenn du, jetzt hypothetisch, wenn es 2-1 steht, wenn du noch den Ausgleich machst, dann holst du ja einen Punkt. Der kann ja unterm Strich, man weiß ja nicht, wie das nächste Woche in Köln ausgeht, vielleicht ist der ja wichtig. Weißt du ja nicht, aber einfach... Also, ich sag mal so, es wird immer erwartet, dass die Mannschaft auf dem Feld alles gibt. Dass die kämpfen und dass sie sich für den Verein zerreißen. Gerade bei einem Verein wie Bayern München ist das wichtig, weil hinten im Nacken steht dieses Mir ist ein Mir. Damit wird sich gebrüstet, um dann aber Leute zu haben, die das erwarten und die kritisieren, dass da Spieler auf dem Platz stehen, die teilweise mehr verdienen als der Etat von einem Bundesliga, anderen Bundesligisten, also einzelne Spieler, die mehr verdienen, als ne, ganze Vereine für ihren Personalapparat ausgeben, das dann kritisieren, aber dann 15 Minuten vorm Ende einfach gehen, finde ich so schwach. Und ganz ehrlich, alle, die da gegangen sind, wenn Bayern jetzt nächste Woche nicht Meister wird, brauchen von mir aus auch nicht wiederkommen. Die brauche ich als Bayern-Fan nicht. Weil das sind genau diese Erfolgs- und Event-Fans, die jetzt da waren, weil Bayern 10 miteinander Meister geworden ist. Die aber nicht da waren, als man 99 das Champions-League-Finale verloren hat in der Nachspielzeit, die nicht da waren, als man das Finale daheim verloren hat, die nicht da waren, als man im Pokalfinale von Dortmund einmal quer durch Berlin geschrubbt wurde, muss man ja ganz ehrlich so sagen, beim 5-2 damals, die gab's da alle nicht. Aber ich finde, das gehört auch dazu, wenn du Fan von der Fußballmannschaft bist. Das muss man so hart sagen, auch wenn es Bayern München ist und auch wenn die Zeiten als Bayern-Fan ehrlicherweise oft ein bisschen besser sind als bei 95% aller anderen Mannschaften.
Ja, absolut. Und das fand ich ja bei Hertha BSC so bemerkenswert, dass das Stadion einfach voll war. Die haben noch kurz vor Schluss erst als 1-1 kassiert, aber dass das Stadion wirklich voll war und dass die Leute dahinter stehen. In einer der bittersten Momente der letzten 2-3 Jahre.
Wahrscheinlich schon der letzten 10 Jahre, also seit sie das letzte Mal abgestiegen sind, muss man ja ehrlicherweise so sagen.
Ja.
Ja, und die waren eben da und die Kurve bei Bayern war ja auch da. Und da mache ich gleich weiter, du kriegst direkt den nächsten Rant von mir. Die einzigen beiden Spieler, die in der Kurve stehen, sind Benjamin Pavard und Raúl Cancelo. Benjamin Pavard hat noch einen Vertrag für nächste Saison und eigentlich das ganze Jahr gibt es schon Wechselgerüchte um ihn, wo er sich nie wirklich ganz offensiv zu geäußert hat und gerade in letzter Zeit mit Leistung und Engagement vorangegangen ist. Und Raúl Cancelo ist ein Leihspieler, der seit 4 Monaten für Bayern spielt, der Ende Januar gekommen ist. Und der steht noch in der Kurve und die Reaktion, die er da zeigt, kaufe ich ihm auch voll ab, dass der wirklich gewinnen wollte und alles dafür gibt für den Erfolg. Ich sage jetzt explizit nicht für Bayern München, weil dafür ist er zu sehr Profi und zu sehr Weltstar, aber eben für den Erfolg und er weiß, wie man in so einer Spitzenmannschaft zu funktionieren hat und die beiden stehen da und alle anderen sind weg. Ich sehe da keinen Müller, ich sehe da keinen Kimmich, Goretzka sehe ich sowieso seit Wochen nicht mehr, also er ist auf dem Platz nicht, dann hat er nicht mehr gespielt.
Der hat einen Termin im Gym gehabt.
Ja, scheint aktuell irgendwie wichtiger zu sein. Den einzigen, den ich nicht da generell mit kritisieren möchte, ist Matthijs de Ligt, weil der steht danach auch noch Rede und Antwort im Interview und macht nicht so eine weich gespülten Medienquatsch wie Kimmich, der sich da hinstellt und sagt, ich könnte jetzt ausrasten, aber das gönne ich euch nicht, ihr blöden Medien, ich schlag gleich die Kabine zusammen. Da denke ich mir auch so, Kollege, wirklich. Da habe ich mir wirklich auch gedacht, Joshua, weiß ich nicht. Dann Ja, einerseits kann man sympathisch finden.
Aber kurze Frage, was hat De Ligt gesagt mit euch? Ich habe nur jetzt heute Interviews gesehen von Müller und Kimmich und nebenbei im Hintergrund von Dennis
Der
Aitekin.
Gräfe mit seinen 180 Kilos da. Dann bin ich auf 180.
Ja.
Genau, das. Da bringt Müller eben noch ein bisschen Lockerheit rein, sage ich, ja, finde ich okay. Nein, De Ligt wurde eben nach der Stimmung gefragt, wie die gerade in der Kabine ist. Hat er ganz offen ehrlich gesagt, ja, wie in seinem niederländischen Akzent.
War das in den Katakomben
Nee,
oder?
in den Katakomben. Hast du das gesehen? Nein.
Nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe nur Müller und Kimmich gesehen.
Ja, nee, in den Katakomben, in der Mixzone danach, sagt er mit seinem holländischen Akzent, Stimmung ist tot, kannst du nichts machen. Ne? Mannschaft geht scheiße. So. Er war wenigstens ehrlich. Und er hat einfach gesagt, okay, die Stimmung ist gerade nicht vorhanden. Die sind alle frustriert. Sie haben es selber aus der Hand gegeben, sind auch selber schuld. Es gibt gerade irgendwie keinen Plan B, außer in Köln gewinnen. Aber wenn die Saison jetzt so in die Binsen geht, dann muss sich die Mannschaft das auch mit anziehen. Und das habe ich sonst von keinem Bayern-Spieler gehört, der das so offen und direkt sagt.
Ich fand die Interviews von Müller und Kimmich, ich fand die auch nicht stark und nicht gut. Also da stelle ich mich hin. Also gut, da gibt es auch nicht viel zu sagen. Ja, scheiße, kacke, wollen gewinnen, bin mega angefressen, sind einfach nur dumm. Und von wegen ausrasten, ob du das jetzt vor dem Mikro machst oder in der Kabine, das kannst du ja auch mal vom Mikro machen. Ist ja nicht schlimm. Also, wer würde dich dann verurteilen als Kimmich, wenn du da vorm Mikro mal ein bisschen rumpöbelst? Du musst den ja nicht persönlich, ja, du musst ihn ja nicht persönlich beleidigen.
Deutsche Medien, das ist das Problem. Deutsche Medien, sofort.
Aber nee.
Auf jeden Fall ist die Meisterschaft so gut wie weg, muss man resümieren. Ich bin jetzt auch an einem Punkt, wo Tuchel 2 Monate Trainer ist, wo ich ihn zu 90% immer noch aus der Schuld rausnehme, aber nicht mehr ganz. So, inzwischen hätte er schon ein bisschen mehr Impact auf die Konstanz haben müssen für einen Trainer seines Formats. Weil auch er hat es nicht in den Griff bekommen, dass Bayern zu inkonstant ist.
Das ist völlig verrückt, völlig wild. Auch da ist keine Konstante drin. Ich hätte eher bei Tore gedacht, so ja, die ersten 2 bis 4 Spiele wird es schwer oder haarig für ihn. Da kannst du noch keine Linie erkennen. Aber danach stabilisiert sich das noch ein bisschen. Aber es war auch so, du hast irgendwie 2 Spiele gewonnen, dann 1 unentschieden und verloren, dann wieder gewonnen, wieder verloren. Es geht so auf und ab, dann was du auch irgendwo dem Trainer ein bisschen ankreiden musst, aber wie sagt man so schön in Hamburg, der Fisch stinkt am Kopf und nicht am Ende.
Genau so ist es am Ende auch. Das ist kein Tuchel-Kader, muss man dazu sagen. Der Kader ist für Julian Nagelsmann zusammengestellt worden. Der Kader wäre auch nicht, also würde nicht so als gescheitert angesehen werden, wenn Julian Nagelsmann noch Trainer wäre. Der Kader ist nicht hundertprozentig ideal. So ehrlich muss man nach einer Saison sein, die man mit dem Kader gespielt hat. Aber ein Kader, der so strukturiert wäre, wie der Bayern-Kader aktuell ist, mit einem Trainer Julian Nagelsmann hätte nur, ich sag mal, ein, zwei Anpassungen bedürft. Da hätte man den Konrad Leimer geholt für die Sechs, da hätte man einen Stoßstürmer geholt, sei es einen Kolomoani, Vlahovic etc. pp. Können wir nach der Saison noch drüber sprechen, wer das werden sollte. Aber dann wäre man mit dem Kader fertig gewesen. Jetzt hat man sich in eine Situation gebracht, dass das Standing von diesem Kader aufgebraucht ist und es eine Reaktion braucht und man wirklich diesen Kader grundlegend umstrukturieren muss und dafür wieder ins wirtschaftliche Risiko gehen muss. Und an diesem Punkt ist halt einfach Hasan Salihamidžić schuld, teilweise durch die Kaderzusammenstellung, hauptsächlich durch die Entlassung von Julian Nagelsmann. Und damit sind wir auch wieder bei Heidi Klum.
Ja, sind wir, die gesagt hat, dass der gute Bratzo weg muss.
Genau, da hat sie recht. auch wenn sie Heidi Klum ist, hat sie damit recht. Auch wenn sie zwei Aperol drin hat, die ich ihr jetzt einfach mal unterstelle, hat sie trotzdem recht.
Ja, absolut. Aber zu diesem Punkt, sag ich mal, zu der Schuldfrage, die könnten wir theoretisch ja heute thematisieren, aber ich würde das gerne auf die Meisterfolge nächste Woche verschieben.
Und ich würde es am liebsten auf übernächste Woche verschieben, wenn wir die komplette Saison-Review machen zur Bundesliga.
Können wir auch machen.
Und dann können wir mal etwas detaillierter darüber sprechen, wie denn die Rolle da von den Führungspersönlichkeiten beim FC Bayern zu bewerten ist. Aber ich möchte jetzt auch ganz gerne weg vom FC Bayern.
Und ich auch.
Wer nicht. Ne, ich roll dir den roten Teppich aus, ne, von Malaga nach Hamburg. Gib dir die Bühne, erzähl mir, warum wird der BVB Deutscher Meister?
Ja, weil die Mainz mit einem 4-5-0 mindestens nächste Woche Samstag wegklatschen und weil ich mit meinem Vater auch nach Dortmund fahren werde.
Auf dem Borsigplatz?
Da, also das ist das Ziel. Wir werden am Samstag das Spiel irgendwo in der Stadt verfolgen, weil wir keine Tickets, also natürlich sind die Tickets alles weg. Wir könnten bei eBay Kleinanzeigen nochmal schauen, aber da werden wahrscheinlich astronomische Preise verlangt.
Und ziemlich sicher, da wird es Preise geben.
Schauen wir uns das Spiel in der Stadt an, irgendwo in der Kneipe. Und dann am nächsten Tag, dann hier, rubbel die Katz am Borsigplatz.
Schauen wir mal, aber lass uns doch mal kurz über das Spiel sprechen, was Dortmund in diese Situation gebracht hat. Souveräner Sieg in Augsburg haben wir letzte Folge noch nicht hundertprozentig so gesehen.
Du, ich habe das auch bei dem Spiel bis zum 1-0, bzw. 2-0 auch nicht so gesehen. Sie sind sehr stark angefangen. Die erste halbe Stunde hatten auch gute Chancen, wo du sagst, ja okay, da darf auch mal ein Tor fallen. Sie hätten sich aber auch nach der roten Karte, die, boah, da hatte ich brutal Schiss, ne? Da hatte ich gedacht, ja, okay, Augsburg mauert da jetzt 50 Mauern und stellen sich da mit allen Mann in den 16er rein und da ist gar kein Durchkommen mehr. Das fand ich, also, da hatte ich wirklich Sorge, dass es so wirklich wird wie in Bochum. Das ist zum Glück nicht eingetreten. Und
aber ganz kurz zur roten Karte. Jetzt, das war keine rote Karte. Also es ist ja gut ausgegangen für den BVB und wir können da jetzt ja lustig drüber sprechen, aber das war ja niemals rot. In keinem Szenario ist das für mich eine rote Karte.
Welches Spiel hast du gesehen?
Genau das Spiel und das ist am 16er Eck, er läuft nicht gerade aufs Tor zu, da stehen drei Augsburger drumherum. Wo ist das rot?
Er läuft also alleine von außen in den 16er, geradlinig schnurstracks Richtung Tor. Der letzte Mann ist Felix Udohokai. Da kommt kein weiterer Spieler. Hätte Udohokai nicht festgehalten, alleine aus Tor gelaufen, hätte damit eine klare Torchance verhindert. Der macht aber einen kleinen Zupfer am Kühlchen und dann fault er ihn. Und dann ist es rot.
Es ist niemals eine rote Karte. In keinem Szenario ist das eine rote Karte. Also, nein. Und nicht, wenn du dafür noch einen Videobeweis brauchst. Und nicht in der Konstellation, wie da die Spieler stehen.
Na klar.
Also für mich ist das keine rote Karte.
Da bist du.
Also auch mit Dortmund-Brille ist das für mich keine rote Karte.
Doch, absolut. Also wir haben, also jeder hat die Szene gesehen. Von den Spielern, von den Offiziellen. Die haben gesagt, ja, das ist eine rote Karte. Wie das Ganze zustande gekommen ist, war vielleicht ein bisschen unglücklich, weil der Schiedsrichter ja erst gepfiffen hat und dann schon hier den Kreis da aufgemalt hat, wo der Ball hin sollte. Dann hat Köln an die Tür geklopft, hat den guten, weiß nicht, wer war Schiri, weiß ich gar nicht, den Schiedsrichter angerufen und gesagt, ey du, das ist rot. Weil wegen letzter Spieler, klare Torchance. Und dann hat er ihm rot gegeben.
Zu Unrecht. Zu Recht. Ich bleib dabei, das ist niemals eine eine rote Karte. Im Grunde ist es ja auch wirklich egal, weil Dortmund das Spiel am Ende des Tages so oder so gewonnen, ob gegen 11 oder gegen 10.
Das stimmt.
Von daher wird sich das nie schlussendlich beantworten lassen. Aber viel spannender finde ich, wer zwei Tore macht. Und das ist Sebastian Haller.
Ja, absoluter Unterschiedsspieler. Also hättest du mir das vor, wann habe ich so ein bisschen, vor, glaube ich, vor dem Stuttgart-Spiel, habe ich zu dir gesagt, ey, lass doch mal lieber den Moukoko spielen und lass den Haller auf der Bank. Der scheint noch nicht ganz angekommen zu sein. Und seitdem...
Das hast du 1:1 hier im Podcast seitdem, gesagt, ja.
Vielleicht hat der gute Sebastian Haller mit seinem perfekten Deutsch den Podcast gehört und gesagt, ey, dem Schröder zeige ich's. Und seitdem performt er.
Immer besser. Man merkt, er ist fitter, er ist präsenter und er ist auch der Spieler, der Dortmund die entscheidende spielerische Komponente gibt, weil er A, einen Ball festmachen kann und weil er es schafft, Adeyemi und Malen deutlich besser in Szene zu setzen. Also er ist der Spieler, der alle da vorne besser macht, der sie torgefährlicher macht. Dadurch macht Dortmund mehr Tore, holt mehr Punkte und steht am Ende des Tages mutmaßlich auch zurecht da oben, weil sie dann unterm Strich doch weniger Formschwankungen als alle anderen Gegner hatte in dieser Saison.
Ja, meines Erachtens auch. Er zieht halt immer dadurch, dass er mitspielt und du weißt, er ist gefährlich. Er ist, also, ihm fehlt meines Erachtens ein bisschen die Schnelligkeit, aber sonst kann er alles machen. Beidfüßig, mit dem Kopf, wendig, dynamisch, kann den Ball klatschen lassen, kann dich einfach mal aussteigen lassen, kann einen gefährlichen Ball in die Tiefe spielen, ist ein kompletter Spieler, schwer zu verteidigen, auch gerade bei hohen Bällen und dadurch bindest du immer mindestens einen Innenverteidiger an den Stürmer, wenn nicht sogar fast die Hälfte vom anderen Innenverteidiger mit, so, und dadurch ergeben sich halt Räume für Malen auf den Außen und dadurch ergeben sich halt auch Räume und die können dann halt oftmals genutzt werden, auch gerade Adeyemi, lässt Haller den Ball klatschen und dreht sich auf und spielt den Ball in Tiefe, das ist für die beiden schnellen Außen ja willkommenes Fressen, dann spielt sie halt wieder rein in die Mitte, da wartet entweder Brand oder Haller und knallt ihn rein.
Einmal das und du hast eben den Faktor, dass Dortmund mit Haller ein Spieler hat, der mit dem Rücken zum Tor arbeiten kann, der genau das alles machen kann, was du gerade gesagt hast, der eben den Ball klatschen lassen kann, der Gegenspieler bindet, der ein Spiel bewusst eng machen kann, um eben auf, ich sag mal, technische Vorteile der Dortmunder, sei es einen Brand, sei es ein Malen einzugehen, der ein Spiel aber auch bewusst breit machen kann, um eben dem Spiel einfach eine neue Dimension zu geben oder eine Verlagerung. Und jetzt mein Take, um noch einmal ganz kurz zu Bayern zurückzukommen, das ist genau das, was Bayern fehlt. Es ist genau das, was Bayern fehlt. Einmal, um Umschaltspiel zu verhindern, andererseits aber auch, um ruhiger aufzubauen. Weil es ist oft einfach zu hektisch bei Bayern und das hat Dortmund so taktisch nicht. Und dadurch sind sie die Saison erfolgreicher.
Ja, du hast vorne einfach einen Zielspieler vorne, den du immer irgendwie anspielen kannst, sei es hoch, sei es flach in den Halbräumen, es geht. Und so, also Choupo-Moting hat das ja auch bei Bayern teilweise hinbekommen, aber nicht so ganz so krass in der Qualität wie Haller. Und was bei Haller auch da ist, die Abschlussstärke. Er ist in gewissen Momenten, ist er da und macht die Tore.
Jetzt, genau, am Anfang war es nicht, nach seiner Krebserkrankung. Jetzt ist er wieder an dem Punkt, jetzt macht er die Tore. Und wenn ich die Stats gerade komplett richtig im Kopf habe, hat er 9 Buden gemacht in 18 Spielen. 50% Quote, das ist stark. Also das ist unabhängig von dem, was er dem Spiel von Dortmund gibt, einfach eine gute Quote.
Ja, absolut. Und also gerade in der zweiten Saisonhälfte oder zum Schluss im letzten Drittel der Saisonhälfte, da ist er halt nochmal aufgeblüht, da ist er irgendwie warm geworden, war da, sein Körper, sein Kopf komplett wieder da und ohne ihn würde Dortmund jetzt da nicht die Chance haben, am Wochenende die Meisterschaft zu holen. Absolut nicht. Das ist schon ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor. Und hätte Edin Terzic damals auf mich gehört, wären wir jetzt nicht da, wo wir stehen würden.
Wahrscheinlich wirklich. Wo du es gerade ansprichst, es gibt bis heute, man liest es immer wieder, man liest es mal auf Instagram, mal viel auf Twitter, wenn ich ehrlich bin. Es gibt immer noch einen wirklich großen Teil von Dortmund, ich sage jetzt bewusst nicht Fans, aber Sympathisanten oder Menschen, die sich mit dem Verein auseinandersetzen, als kleiner Mini-Dortmund-Trainer, die Edin Terzic sehr kritisch sehen. Wie stehst du dazu?
Was heißt sehr kritisch?
Wo es wirklich die Fragen gibt, ob Edin Terzic nächste Saison noch Dortmund-Trainer sein sollte, ob er gut genug ist als Dortmund-Trainer, ob Dortmund als Mannschaft gut und konstant genug ist mit ihm als Trainer. Also man liest es immer mal wieder, was für mich wirklich, also für mich ist das ehrlich gesagt Wahnsinn, weil ich A, Edin Terzic für einen guten Trainer halte, für einen Trainer, der noch entwicklungsfähig ist, gerade für einen Trainer, der sich speziell mit Dortmund immens identifiziert und er hat mit Dortmund den DFB-Pokal gewonnen und jetzt wird er nächste Woche wahrscheinlich Meister. Also wie will ich den als Dortmund-Fan kritisieren?
Ich weiß es nicht. Wo du ihn vielleicht ein bisschen kritisieren kannst, ist für die Hinrunde. So, die lief ja nicht ganz.
Bis zu einem gewissen Grad. Man kann aber auch argumentieren, er hatte den wohl wichtigsten Einkauf mit Allaire, fast die komplette Hinrunde nicht zur Verfügung. Du hattest das schwierige WM-Jahr. Er ist, ich will nicht sagen, doch verhältnismäßig überraschend wieder Trainer geworden. Weil das war ja eigentlich nicht so die Planung in Dortmund, bis man sich entschlossen hat, sich richtigerweise von Marco Rose zu trennen. Daher war es nicht wirklich ein Terzic-Kader, sondern ein Kader, den Terzic und Kehl für Rose gebaut hatten. So muss man es ja sagen. Und dafür hat er doch, wenn er jetzt nächste Woche den Weg mit der Mannschaft zu Ende geht, viel mehr kannst du ja nicht rausholen, als deutscher Meister werden.
Nee, du absolut nicht. Also ich war auch noch nicht ganz fertig. Die Hinrunde war nicht so gut. Aus Gründen, die du schon eben angeführt hast. Er ist im Sommer erst Trainer geworden. Er hat sich die Mannschaft nicht zusammengestellt. Wichtiger Faktor, Allaire ist erst im Winter gekommen. Hat ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Dafür, dass du dann in diesem Jahr zwar auch viele Spiele knapp gewonnen hast, aber das ist auch ein wichtiger Faktor, du hast sie gewonnen.
Ja? Genau wie du sagst, und da gab es Phasen, da hat Dortmund diese Spiele nicht gewonnen.
Genau, so, und er hat anscheinend an den Stellschrauben gedreht, dass wir die Spiele gewinnen können, so, und deswegen, wer das sagt und ihn kritisiert, ihn nicht als Dortmund-Trainer sieht, ja, der ist doch größenwahnsinnig. Und du, ja, Klopp hat tolle Arbeit geleistet, hat mega Erfolge gehabt, aber du kannst doch nicht jeden Trainer an Klopp messen, das geht nicht. Du kannst doch nicht sagen, ja okay, du musst jetzt in 2 Jahren musst du 2 Meisterschaften holen und einmal DFB-Pokal und du musst ins Champions-League-Finale, das musst du auch noch. Nein, das kannst du nicht. Und dass wir die Chance jetzt haben, nach 10 Jahren, nach 10 Saisons wieder Meister zu werden, ey, das ist doch super. Und die Entwicklung ging nochmal top. Und ich verstehe es überhaupt gar nicht.
Ich auch nicht. Aber deswegen wollte ich es noch einmal kurz ansprechen, weil es eben diesen Punkt immer mal wieder gibt und ich den absolut gar nicht nachvollziehen kann in keinster Weise. Und wie du sagst, man kann irgendwann muss man aufhören, Trainer beim BVB an Jürgen Klopp zu messen, weil das Ganze ist jetzt ja auch schon, ist seit 8 Jahren kein Trainer mehr. Also seine letzte Saison war 2014, 2015. Irgendwann muss man auch mal loslassen. Und wenn Edin Terzic jetzt Meister wird, dann hat er schon eine Meisterschaft, dann hat er einen DFB-Pokal. Das hat ein Favre nicht gewonnen, das hat ein Tuchel nicht gewonnen, das hat ein Rose nicht gewonnen. Das hat auch kein Peter Stöger gewonnen, der zwischendrin mal Dortmund-Trainer war. Also, dann hat er unterm Strich wohl recht. Und Trainer sein ist auch immer ein bisschen eine Timing-Frage. Natürlich war Thomas Tuchel der bessere Dortmund-Trainer,
auch.
Aber vielleicht wahrscheinlich zur falschen Zeit.
Natürlich. Und was ich auch bemerkenswert fand oder auch bemerkenswert ist und was du auch mal so ein bisschen honorieren und anerkennen musst, dass du aus einer schlechten Phase oder Situation rausgekommen bist. Das wird oftmals viel zu wenig anerkannt. Wie Xabi Alonso jetzt bei Leverkusen.
Gehe ich 1:1 mit und wie, ja.
Und da ist das Gute, du weißt als Verein, als Verantwortlicher, ja, okay, der kann eine Mannschaft aus einer schlimmen Phase, schlechten Phase, wieder entwickelt in Richtung gute Phase. Da habe ich die Hoffnung, wenn Dortmund vielleicht nächste Saison auch mal auf dem 4., 5., 6. Platz rumdümpelt, aus Gründen, dass man dann nicht sagt, ja, okay, ciao, das war's, du bist weg, Ziele sind gefährdet, wir brauchen einen neuen
Faktor. Wir holen Julian Nagelsmann.
Da hoffe ich drauf. Ich dachte, Thomas Tuchel.
Könnte ich mir auch vorstellen. Meinetwegen auch Thomas Tuchel?
Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist auch Frank
Lampard als Caretaking-Manager, das wünsche ich nicht mal meinen schlimmsten Feinden.
Ja.
Wirklich. Also der Einzige, den ich den als Caretaking-Manager wünsche, ist der HSV. Aber da muss ich auch nochmal Stellung zu beziehen. Weil ich habe ja letzte Woche aus der Community, um hier kurz bevor wir auf international überzuleiten, ordentlich auf den Deckel gekriegt, weil ich den HSV mit RB Leipzig verglichen habe, in meiner Abneigung.
Stimmt, das hast du gemacht.
Ja,
aber das hab ich gemacht. Das ist witzig, Mittwoch in Heiligenstädten, habe mir das letzte Saisonspiel angeschaut und danach die Meisterschaft mit ein paar Cola Korn begossen. Und da hat mir auch jemand gesagt, mich gefragt, warum wir denn gegen den HSV sind. Ich sage, ey, stopp, ich möchte doch, dass der HSV aufsteigt. Das ist ja, also ich nehme dem doch positiv entgegen. Aber ja, das ist mir auch schon das ein oder andere Mal zu hören gekommen aus der Community, dass wir doch anscheinend regelmäßiges HSV-Bashing betreiben.
Ein einseitiges, da muss ich dich jetzt von frei machen. Das geht von mir aus. Ich möchte dazu nur ganz kurz einordnen, der HSV ist nicht so schlimm wie RB Leipzig. Da habe ich etwas über das Ziel hinausgeschossen. RB Leipzig und die TSG Hoffenheim sind die schlimmsten Vereine im Profifußball. Aber meine persönliche Abneigung gegen den HSV tut das keinen Abbruch. Das möchte ich hier auch nochmal betonen. Der HSV kommt direkt davor. So, darauf lasse ich mich ein. Also jeder, der das mit dem HSV hört und der hält, ich nehme zurück, dass ich sie mit Leipzig verglichen habe, aber meine Antipathie gegen den HSV bleibt bestehen.
Da können die Fans ja auch nichts dafür. Ich habe jetzt aber noch 5 Facts, wo Dortmund das letzte Mal deutscher Meister geworden ist. Was da so in diesem Jahr los war. Ich habe schon eine kleine Vermutung, was dein Lieblingsfact ist und welcher Fact dir nicht so doll gefällt. Da habe ich auch schon einen Favoriten.
Lass mich raten, der eine Fact hat es mit Chelsea London zu tun und der andere mit Bayern München.
Das ist eine gleiche. Also dann fangen wir damit mal an. Bayern hat das Finale daheim verloren.
Ich weiß. Ich hab's gesehen.
Der nächste Fact ist, damals, also jetzt haben wir das iPhone 14 und damals gab es noch das iPhone 5.
Oh, hatte ich aber auch.
Ich hatte es, glaube ich, damals nicht. Ich hatte einen Dreier, dann was anderes und dann jetzt mein... Ich weiß nicht, welche Version ich jetzt habe. Nächster Fakt ist, Felix Baumgartner, einige kennen ihn vielleicht, ist aus der Stratosphäre gesprungen.
Das ist schon so lange her.
Wie viele Kilometer auch immer. Ja?
Oh, absurd.
Nächster, jetzt kommt ein kleiner musikalischer Fakt. Gangnam Style wird in diesem Jahr released. Oh,
fand ich immer gut.
Ja, und jetzt kommt vielleicht aus einer Richtung der Community kein positiver Aufschrei. Der HSV war doch in der ersten Liga.
Das stimmt. Und 2012 haben die auch noch nicht gegen den Abstieg gespielt, wie dann in den folgenden Jahren, glaube ich. Aber das habe ich auch nicht mehr so auf dem Schirm.
Ich muss gerade mal reinschauen. Ich bin der Meinung, das Ergebnis, also die Schlusstabelle, da waren die auch gar nicht so scheiße.
Nee, der HSV die hatte nach dem guten Run mit Labbadia.
Nee, sorry. Die sind 15. geworden.
Dann ging's da schon
mit
los.
Mit 36 Punkten. vor Hertha BSC.
Die sind in einem Jahr abgestiegen.
Und was ich auch noch sehe, wer ist da 18er geworden in der Saison?
2012.
Also hinter dem FC Köln?
Hinter dem FC Köln noch? Scheiße, die wären mein Guess gewesen. Ärgerlich. 18er. Paderborn. Nee, die sind ein Jahr später aufgestiegen.
Nein, erste FC Kaiserslautern.
Ach, du ahnst das nicht. Die haben da noch erste Liga gespielt. Die sind für mich irgendwie seit Mitte der Nullerjahre aus der ersten Liga verschwunden.
Ich habe auf mehreren Seiten habe ich das nochmal kontrolliert, weil ich dachte, nee, die lügen.
Das ist irgendwie 7 Jahre
verrutscht. Die haben doch das letzte Mal, die haben doch in den letzten Jahren in den 90er Jahren erste Bundesliga gespielt. Völlig raus.
Ja, gefühlt ja, komplett. Ich bin dafür, ja, wir gehen zu internationalem Fußball, oder?
Genau, hier rüber in internationalen Fußball. Also was ist da so, also wollen wir mit dem negativen Anfang aus Spanien?
Können wir gerne, dann gehen wir zuerst mit Spanien rein. Du, weil es ein ernstes Thema ist, mache ich jetzt nicht den Gag, dass Barcelona Meister geworden ist, sondern du willst über Valencia gegen Real Madrid sprechen.
Genau, richtig, über Vinicius Junior und die rassistischen Beleidigungen, nicht nur bei dem Spiel in Valencia, weil ich habe mir die Highlights angeschaut, da war in einer Szene, war einmal standen da ein paar Realspieler direkt an der Bande und hat Vinicius Junior ganz wild auf eine Person gezeigt.
Das habe ich auch gesehen, genau,
ist da los?
Explizit die Person.
Also in den Highlights, dann habe ich mir schon gedacht, so, okay, da muss ja irgendwas, wahrscheinlich wurde er wieder rassistisch beleidigt. Und dann ging das wohl das ganze Spiel weiter. Und hat er ja, wie die Rudelbildung genau zustande gekommen ist, weiß ich nicht. Und hat er ja noch rot gekriegt. Wobei er vorher...
Genau, weil er einem Gegenspieler ins Gesicht gefasst hat.
Also er hat so ein bisschen geschlagen. Aber vorher wurde er irgendwie auch gewürgt. Aber was ich viel, 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 viel schlimmer fand. Und ich weiß es nicht, was die Liga davor besprochen hat, das kann nicht sein. Und was der Schiedsrichter macht, der ist vom Spielfeld gegangen nach der roten Karte und dann haben sie da zwei Beleidigungen gerufen. Das eine heißt Dummkopf oder sowas und das andere, ich glaube, bin der Meinung, Tonto heißt Affe. Das ganze Stadion.
Und ja, denke mir so, in Richtung von Vinicius.
Ja, genau. Und dann denke ich mir so, ey Leute, wo sind, in welchem Jahr leben wir? Und ich als Realkapitän oder Trainer, für die geht's doch nichts mehr, hätte gesagt, fickt euch alle, wir gehen jetzt alle komplett geschlossen rein, egal was passiert.
Ja, also in dem Ausmaß, ja, also es gibt ja Beispiele aus Italien, wo das passiert ist, aus einem Block teilweise oder eben von einzelnen Fans, wo Mannschaften sich solidarisiert haben. Ganz bekannt ist ja das Beispiel von Kevin Prince Boateng und Mario Balotelli, die das gemacht haben. Aber an Realstelle hätte ich's auch gemacht. Was ich finde, es ist eine Situation, die es 2023 nicht geben darf, nicht nur nicht geben sollte, sondern nicht geben darf. Aber wie dann danach die Liga reagiert auf die Situation, ist für mich noch absurder, weil Wenn mir das passiert an Vinicius Stelle, so, also wir können das ehrlicherweise nicht nachvollziehen, aber mir passiert es öfter und dann in dem Ausmaß, so wie ich das auch noch nicht erlebt habe im Profifußball, so explizit, um mich dann noch, ich sag's jetzt wie es ist, vom Liga-Präsidenten Tebas auf Twitter verarschen zu lassen, da wäre mir auch die Hutschnur geplatzt. Also aber komplett.
Ja, verstehe ich nicht. Und boah, also gut, es geht vielleicht einen Schritt zu weit, aber ich würde schon fast sagen, so, also Vinicius Junior ist einer mit der Aushängeschilder der spanischen Liga, die wir sagen, ey, mir ist das hier alles, Wetter ist ganz schön und ganz toll, aber ich hau ab, mir gefällt das hier nicht mehr, ciao.
Würde ich wahrscheinlich ernsthaft drüber nachdenken, wie du sagst, er ist eins der Aushängeschilder, weil er ist absoluter Stammspieler bei Real, er ist der beste Flügelspieler der Welt. Er hat letzte Saison das Siegtor im Champions-League-Finale gemacht. Und gerade La Liga sollte sich um solche Spieler in der Außendarstellung, wenn man das jetzt ein bisschen weiterspinnt, im Bereich Marketing etc. pp. bemühen, weil nachdem Ronaldo und Messi die Liga verlassen haben, fehlt La Liga so ein bisschen die Strahlkraft, um sich das dann mit den angehenden wichtigsten Spielern zu verscherzen, auf eine Weise, die komplett nicht akzeptabel ist, um dann noch öffentlich so zu reagieren, wie es die Liga getan hat, also finde ich extrem bedenklich.
Ja, ich auch, also absolut, also es, natürlich hat auch Vinicius Junior die Liga da angegriffen in seinem Tweet, aber er irgendwo auch verständlich, und ob er jetzt zwei Termine nicht da war oder nicht, das ändert ja nichts, dass die Liga bisher untätig gewesen ist, und es ist ja auch nicht nur bei Vinicius Junior so gewesen, bei Inacio und Nico Williams und bei dem Spieler von Villarreal ist es auch passiert. Und das kannst, also, und das ist es nicht das zweite oder dritte Mal. Ich bin da mal 8., 9., 10. Mal. Das kann es nicht sein. Und auch in Sache von Marketing-Sachen, also nach für die Außendarstellung, für marktungstechnisch, will ich mir jetzt noch so eine Liga angucken als Fan? Wo der Ligaverband nichts unternimmt?
Nein, also da habe ich dann kein, also ich persönlich habe da dann keine Lust mehr drauf.
Macht mich das als Liga attraktiv, wenn ich nichts unternehme? Nein, absolut nicht.
Gerade was ich ja, also es ist immer schlimm und niemals richtig, und gerade Inaki Williams und sein Bruder sind ja auch noch Spanier. Das, also es ist, die Nationalität absolut. Ist egal, aber das finde ich, macht es für mich noch absurder, wenn ich dann die gleiche Nationalität auch noch so rassistisch beleidige aufgrund der Hautfarbe.
Ja, absolut. Da bin ich voll und ganz bei dir. Aber da sind wir ja einer Meinung. Und ich denke mal, in der Community treffen wir da auch auf, wie sagt man, auf eine offene Ohren oder keine Ahnung. Also ich denke, die Community kann uns da verstehen.
Und sieht das genauso wie wir, dass es das... Also für Rassismus, Beleidigung, Diskriminierung, diese ganzen Themen, gibt's in der Doppel-8-Community keinen Platz.
Absolut nicht. Absolut nicht. Kommen wir aber mal dann doch wieder zu ein paar positiven Sachen in Spanien.
Es wurde auf Fußball gespielt.
Ja, es wurde auf Fußball. Barca ist Meister. Hui, was eine Überraschung.
Ja, das war ab Mitte der Saison sehr absehbar. Real, um es kurz auf sportlich runterzubrechen, hat durch die Niederlage Platz 2 verspielt. Zweiter ist jetzt Atletico, alleiniger Zweiter.
Okay.
Die ja wiederum eine sehr, sehr gute Saison spielen im Schatten von Barca. Und ich sag auch, für mich, mein Spieler der Saison in La Liga ist nicht Lewandowski, auch wenn er wahrscheinlich Torschützenkönig wird, sondern Antoine Griezmann, der mit Abstand der beste Spieler in La Liga war diese Saison.
Weil
er auf neuer Position etwas defensiver als hängende Spitze gezeigt hat, was für ein guter Spieler er ist. Was man bei Barcelona die 2 Jahre, wo er da war, nicht gesehen hat. Was auch wieder zeigt, wie radikal falsch Barcelona ihn eingesetzt hat. Weil er in 35 Spielen 13 Buden gemacht hat, 14 Tore vorbereitet hat. Und das, obwohl er am Anfang immer nur 29 bzw. 30 Minuten gespielt hat. Weil der da ja noch nicht von Atletico gekauft war und es diese Vertragsklausel gab, dass er bei einer gewissen Einsatzzahl oder Minutenzahl verpflichtet werden muss.
Der Vertrag sich automatisch, oder die Kauf...
Genau, die Kaufpflicht von 40 Millionen greift, und so viel wollte Atletico nicht zahlen für den 32-Jährigen. Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten verstehen kann, wenn man jetzt die Leistung sieht von Griezmann, die Saison hätte ich auch die 40 Millionen bezahlt. Aber okay, ist jetzt nicht so gekommen, man hat sich anderweitig geeinigt und Griezmann hat es, glaube ich, endgültig eingesehen, dass Atletico der ideale Verein für ihn ist. Und er hat sich endgültig als absoluter Führungsspieler und zweiter Kapitän hinter Koke vielleicht sein Glück gefunden, mit dem Umweg 2 Jahre bei Barca verschwendet zu haben. Und das freut mich doch, dass Europa nochmal sieht, wie gut Antoine Griezmann ist.
Ich dachte jetzt, weil er immer so geile Haarfarben getragen hat.
Das auch, aber im Gegensatz zu den meisten anderen Leuten, die geile Frisuren tragen oder wechselnde Haarfarben, ist Antoine Griezmann auch ein relativ konstant sehr guter Fußballer.
Ja, das stimmt.
Um hier mal an Balotelli und Paul Pogba zu erinnern.
Ist sonst noch in Spanien was Verrücktes passiert?
Nicht wirklich. Ich habe noch hier das Sevilla Derby auf dem Schirm. Das können wir aber ganz kurz abhandeln, weil es 0-0 ausgegangen. Obwohl Sevilla hätte 4-0 gewinnen müssen. Ich habe mir große Teile des Spiels gestern so nebenbei in einer Bar angeguckt und Sevilla hat die ganze Zeit gestürmt. Deswegen habe ich das noch kurz mit reingenommen. Aber meinetwegen können wir auch, nachdem wir jetzt den Spanien-Block etwas größer und länger hatten, rüber nach England gehen, weil da steht der Meister ja auch fest.
Ja, war irgendwo eine Frage der Zeit.
Am Ende ja. Also es ist dann doch nach dem 4-1-Sieg gegen
Genau.
Arsenal im Etihad komplett gekippt. Da war es irgendwie klar, jetzt marschiert City durch.
Ja, da wird das irgendwann heißen, herzlichen Glückwunsch, ihr seid Meister. Das war nur eine Frage der Zeit. Wie viel der Meistertitel ist das für City mit Pep? Der dritte?
Nee, der fünfte mit Pep.
Fünfte. In wie vielen Jahren?
Sieben. Sieben mit Pep.
Krass.
Ja, und der fünfte in den letzten 6 Jahren, der dritte in Folge. Und ist es für Pep Guardiola
Krass.
der dritte Three-Pad in seiner Karriere im dritten Land.
Krass.
Ja,
Das ist
es
bemerkenswert. Das ist
komplett.
schon heftig.
Er hat auch noch keinen Trainer geschafft. Also Ancelotti ist ja der einzige Trainer, der in allen fünf großen Ligen.
Doch mit drei Vereinen Champions League gewonnen hat, oder nicht?
Nee, denn in fünf großen Ligen Meister geworden ist.
So ein Fünf, ja, okay. Hat er aber nicht mit drei Vereinen die Champions League gewonnen als Trainer? Zwei,
Mit
okay.
zwei. Mit zwei. Nee, mit drei verschiedenen Vereinen gibt's keinen Trainer, aber er ist Champions League Rekordsieger, seit es die Champions League ist, mit vier Siegen. Zwei mit Real, zwei mit Milan.
Ja, okay.
Aber sonst, wie gesagt, den Three-Pad an Meisterschaften hat noch keiner geholt. Wieder ein nächster Guardiola-Rekord.
Und welcher ja auch so einfach nicht zu brechen ist.
Nein, weil du es erstmal schaffen musst, in drei Ländern auf höchstem Niveau zu arbeiten und
Ja.
Teams zu haben, die eine Chance haben, um die Meisterschaft mitzuspielen und dann jeweils dreimal am Stück die Meisterschaft gewinnen, wird schwierig, das zu brechen.
Es ist ja schon so eine Leistung an sich, dreimal hintereinander Meister zu werden in einem Land. Das ist ja schon brutal, aber das dann dreimal zu schaffen, ist enorm.
Definitiv. Wo du gerade bei enorm bist, wo ich ganz kurz am Rande, bevor wir auch weiter nach Italien gehen, darauf eingehen möchte. Harry Kane hat am Wochenende wieder getroffen und das war sein 28. Saisontor. Und das geht mir in dem berechtigten Hype um Erling Haaland trotzdem ein bisschen unter. Weil Harry Kane wahrscheinlich auch die beste Saison seiner Karriere spielt, aber wegen Erling Haaland ausnahmsweise mal nicht Torschützenkönig wird. Aber für Tottenham 28 Tore zu machen in einer schwierigen Saison mit den schlechteren Mitspielern, möchte ich nochmal kurz hervorheben.
Ja, das ist schon nicht schlecht. Ich wollte mal reinschauen, wie es so die letzten Saison so gewesen ist. Da Torhüterleistung 23, Harry Kane 17. Okay.
Da hat Heung-min Son aber so eine starke Saison gehabt. Da ist er Torschützenkönig geworden letztes
Davor
Jahr.
hat er 18. Krass, das ist wirklich seine beste Saison. Mit 28 Tore ist schon eine Menge. Aber. Ja, aber trotzdem, also das ist schon nicht schlecht und
Gerade in der Premier League.
ja.
Und Harry Kane war schon drei oder viermal Premier League Torschützenkönig, darf man auch nicht vergessen. Man hat noch nie so viele Tore gemacht.
Oh, doch, ha, 2017, 2018, 30 Buden, Zweiter gewonnen, zwei Tore hinter Mo Salah.
Ah, krass, krass. Dann ist er mit seinen beiden besten Saisons nicht Premier League Torschützenkönig geworden, aber immer dazwischen.
Aha, erst die Saison davor, 16, 17 mit 29 Toren. Also Champions League, ja, Torschützenkönig geworden.
Alleine Champions League-Sieger geworden.
Ja, auch das ist möglich. Davor hat er 24. Ja, gut, jetzt will ich jetzt nicht jedes einzelne Jahr gucken, aber ja, 28 Buden ist.
Es ist schon
Und
eine starke Leistung.
genau und das würde ich behaupten, mit der vermeintlich schlechtesten Tottenham-Mannschaft der letzten Jahre, wohlgemerkt.
Geh ich mit, ja. Definitiv. Das kann man schon so sagen.
Wollen wir rüber ins sonnige Italien?
Da ist es, glaube ich, wirklich sonniger als hier, da wo wir sitzen. Wir können einmal kurz durchgehen, weil in Italien jetzt wahrscheinlich 2 Wochen vor Schluss die meisten Entscheidungen gefallen sind. Inter verliert, zieht ins Champions League Finale ein, verliert dann gegen Neapel. Ehrlicherweise zwei späte Tore kurz vor Schluss. Ist für die Tabelle mutmaßlich nicht aussagekräftig, aber dadurch, wenn Juve nicht doch noch Punkte abgezogen bekommt, spielt Juve nächstes Jahr Champions League. War zwischenzeitlich auch nicht so absehbar.
Warte mal, ich habe hier während der Folge doch irgendwas bin ich der Meinung gesehen, dass Juve jetzt doch die Punkte aberkannt werden.
Das muss dann
Ah,
aber in
hier,
der Live-Recherche
Champions League
sein.
in Gefahr. Juve bekommt 10 Punkte abgezogen.
Dann haben sie nur noch 59. Dann sind sie so gut wie raus aus dem Champions League-Rennen. Weil bei zwei Spielen noch sechs möglichen Punkte. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, hat Inter 66 Punkte, ist gerade Vierter. Und Milan hat 64 Punkte.
Ja.
Und ist Fünfter.
Ja, stimmt.
Dann wird es sehr,
Die würden
sehr eng.
jetzt den achten Platz einnehmen. Oder den siebten Platz einnehmen von der AS Rom.
Schauen wir mal, wie das am Ende noch ausgeht.
Ich würde aufgrund der Fairness wünschen, dass Rom hier, Juve nicht international spielt.
Gehe ich so mit. Ja, kann ich sagen, aber in Italien weiß man ja ehrlicherweise nie, wie das ausgeht. Ich könnte mir aber, um da jetzt einmal ganz kurz noch vorzugreifen, vorstellen, dass es sowieso noch schwerere Sanktionen nach der Saison gegen Juve gibt, unabhängig des Punktabzugs. Also mit ganz viel Pech könnte es sogar mal wieder in Liga 2 gehen.
Wie meinst du in Liga 2?
Ja, aufgrund der Restriktionen, die sie bekommen und der sich doch häufenden Verstöße gegen finanzielle Regularien der Liga, ist die Maximalbestrafung, dass ihre Saison annulliert wird und sie dadurch automatisch als Absteiger feststehen. Das ist die Maximalstrafe, die Juve ereilen könnte, laut Statuten der Serie A. Und ich halte die nicht vollkommen für ausgeschlossen, dass es im Nachhinein, wenn dieser Fall komplett aufgearbeitet ist im Sommer, dazu kommen könnte. Ist ehrlicherweise ein bisschen Zukunftsmusik, muss man dazu sagen. Und die 10 Punkte wiegen ja schon relativ schwer, weil Juve ansonsten im Schatten von Neapel eine relativ, also für Juve-Verhältnisse nicht ganz so gute, aber doch solide Saison spielt mit dem Kader, den sie zur Verfügung haben.
Ja, absolut. Sie wären wahrscheinlich dann normal Zweiter geworden. Ist auch okay, kann man mal eine Saison mitnehmen.
Wir müssen noch über die Champions League reden.
Ja. Hast du das Spiel City gegen Real angeschaut?
Ich habe beide Spiele komplett gesehen. Ja.
Ich habe nur Inter gegen Milan geschaut. City Real,
Stimmt,
da war ich
weil
mit
das war am Mittwoch.
Cola.
Genau, da warst
Ja, da
du.
war ich mit Cola Korn beschäftigt. Aber das Ergebnis spricht ja für sich. Die haben sie anscheinend komplett rasiert.
Das Ergebnis spricht für sich und auch die Art und Weise des Auftretens von City. Ich weiß nicht, hast du letztes Jahr das 4-3 gesehen, das Hinspiel? City gegen Real? Das Champions League
Ja.
Halbfinale? Es war das gleiche, also genau so. City war komplett dominant, Real ist nichts eingefallen und diesmal konnte Real den Toren nichts entgegensetzen und der Lucky Punch hat auch nicht geklappt. Also Real hatte eine gute offensive Szene, das war ein Distanzschuss von Kroos, der ist diesmal an die Latte
Ja, das ist in die
gegangen.
Latte gegangen, ja.
Genau, und dadurch hatte Real gar keine Chance mehr ins Spiel zurückzukommen und für mich war es wahrscheinlich der souveränste Auftritt einer Mannschaft im Halbfinale seit Bayerns 4-0, 3-0 gegen Barcelona 2013 in der Champions League.
Ja. Also in einem Spiel, ja, damals war es ja, dass Bayern insgesamt summiert 7-0 gewonnen hat. Das war ja schon mal. Es ist nochmal eine andere Hausnummer.
Das stimmt, aber das, also dann sage ich so, das 4-0 im Hinspiel, was Bayern damals abgeliefert hat, ist mit dem 4-0, was Real abgeliefert hat, zu vergleichen, weil ohne Thibaut Courtois, glaube ich, kriegt Real 6 oder 7 Stück. Wenn dann anderer Keeper im Tor steht, dann kriegen die 6 oder 7, weil der wirklich zwei unhaltbare von Haaland hält, die bei jedem anderen Torwart drin sind.
Ja, das ist ja heftig, wenn die noch mehr Tore schießen können. Da bin ich ja gespannt auf das Finale, was André Onana da im Tor von Inter Mailand macht.
Das ist eine extrem gute Frage. Wenn der nicht ansatzweise so spielt wie Thibaut Courtois, wird es ganz, ganz schwer für Inter. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, dass Real ehrlich gesagt relativ wenig aufs Feld bekommen hat. Benzema hat man das ganze Spiel nicht gesehen. Komplett gar nicht. Und es auch nicht so wirkte, dass sie in irgendeiner Form zurückschlagen können. Also die Körner waren wirklich, die waren aufgebraucht bei Real. Gefühlt haben die noch, also ihr kompletten Comeback-Körner letzte Saison verbraucht und dieses Jahr die ganze Energie darauf aufgewendet, um hier ins Halbfinale zu kommen. Und die alten Männer waren leer. So hart und ehrlich muss man das in dem Spiel sagen.
Das ist vielleicht nächste Saison anders. Da sitzen denn die alten Männer vielleicht auf der Bank. Aber dann ist es halt auch, also es ist, ach, das hört sich immer so komisch an, wenn man sagt, ja, okay, man gönnt das irgendwie auch City oder eher Pep, da mit denen nochmal Champions League-Titel zu gewinnen. Weil man ja auch sehen muss, dass City nicht von der Historie nicht auch ein gekaufter Verein ist. Und da ein Konsortium hintersteckt. Aber in Summe ist es, kann das Finale City gegen Inter auch, glaube ich, ganz spannend werden, weil da prallen ja echt Welten aufeinander.
Das stimmt, das stimmt. Ich hoffe, es wird spannend. Ich hoffe es sehr.
Ja, also ich erstelle mir das halt so vor. Also wir können ja gleich nochmal über Inter Milan sprechen, über das Spiel. Aber Inter wird sich hinten reinstellen und die werden mit Mann und Maus verteidigen und die werden aggressiv und absolut ekelhaft verteidigen. Da kann es auch mal sein, dass es nach einer halben Stunde vier gelbe Karten gibt, aber alle für Inter.
Ziemlich sicher, ja. Könnte sein, ja. Es ist aber ehrlich gesagt so, also entweder muss Inter lange die Null halten, so lange wie möglich, oder sie brauchen ein frühes Tor. Aber lass uns dann doch, weil City gegen Real war ehrlicherweise zu eindeutig am Ende, nochmal ganz kurz über das Milan-Derby sprechen. Du hast das Spiel ja auch gesehen. Milan hat in der ersten Halbzeit zwei dicke Chancen, Brahim Diaz und Rafael Leao. Das waren die Möglichkeiten, die Milan hätten zurück ins Spiel holen können. Die haben sie beide nicht gemacht und dadurch unterm Strich komplett verdientes Weiterkommen für Inter Mailand, die auch das Spiel am Ende verdient 1-0 gewinnen.
Ja, also Milan hat ja nichts auf die Kette gekriegt nachher, außer diese beiden Chancen. Da konntest du halt merken, dass die spielerisch an ihren Grenzen waren und Inter das bessere Team und auch wahrscheinlich den besseren Matchplan, natürlich auch die bessere Ausgangslage. Nee, ja, doch, ja, die haben das zweite
Ja,
gewonnen.
2-0
Die
Hinspielsieg.
bessere Ausgangslage. Ja. War vielleicht auch ein bisschen so zu erwarten. Bisschen schade, dass Milan da nicht ein bisschen besser gegenhalten konnte. Und du hast in der Offensive von Milan als Unterschiedsspieler nur Rafael Leao. Und das ist am Ende des Tages gegen solche Mannschaft von Inter einfach zu wenig.
Ja, das ist dann zu wenig und ich sag mal, gerade gegen italienische Mannschaften ist es doppelt schwer, wenn du nur einen Unterschiedsspieler hast, weil du dich da relativ gut drauf einstellen kannst. Ich sag mal, dem taktisch sein Spiel so weit erschweren kannst, dass er nicht den großen Impact hat, wie er ihn sonst haben kann.
Ja, genau.
So, und dann hat Inter das auch ehrlich gesagt sehr clever gemacht, sehr taktisch reif und da muss man Simone Inzaghi auch mal loben, der aus dem vorhandenen Spielermaterial eine sehr interessante Mannschaft geformt hat, die mit dem richtigen Matchglück auch Impact gegen City haben könnte und Milan dann doch überlegen war, was mich so in der Nachbetrachtung doch ein bisschen überrascht hat, weil ich habe es ja auch vor dem Halbfinale gesagt, vor dem ersten Spiel, ich hätte Milan einen Tick vorne gesehen. Aber war am Ende nicht so. Und war auch zu Recht nicht so.
Ja, also ja, für mich war das von Anfang an halt so ein 50-50-Ding. Irgendwie der das erste Tor schießt, ist die glücklichere, bessere Mannschaft und wird gewinnen. Und das ist gut, das Hinspiel war geil, es war schön anzusehen, gerade von Inter. Aber das ist auch kein fußballerisches Leckerbissen wert.
Ich fand das Rückspiel aber auch wieder über meinen Erwartungen. Sag ich dir ganz ehrlich. Es war ein gutes Fußballspiel. Und nicht so ein Fußballspiel, was ich von zwei italienischen Mannschaften per se so erwartet hätte.
Ja, nein. Ich habe mir ein bisschen mehr Offensivkraft, Offensivpower, auch Gradlinie nach vorne Richtung Tor spielen gewünscht, gesehen von Milan. Das hat mir ein bisschen gefehlt.
Ja, weil sie aber auch nicht dazu kam, weil sie wirklich von Pioli, der Trainer von Milan, wurde einfach ausgecoacht aufgrund der taktischen Anpassung, die Inter vorgenommen hat, die immer sehr, sehr tief verteidigt haben, sehr, sehr überladen verteidigt haben, die Dzeko oft mit zurückgezogen haben. Dadurch ist es immer zu einem 5-4-1 geworden und war dann eben wirklich zu. Inter hat es gut geschafft, durch die Dreierkette Giroud so zu isolieren, dass er keinen wirklichen Einfluss aufs Spiel hatte. Inter hat es gut geschafft, Tonali sehr weit in die eigene Hälfte zu schieben. Also es war wirklich so, dass Tonali sich teilweise den Ball im eigenen Drittel abholen musste. Und dadurch war der Weg für Mailand zum Tor oder zu Bereichen, wo sie einen Impact gehabt hätten mit ihren besten Spielern, einfach sehr, sehr weit. Und bis auf die Szene in der 38. Minute hat Milan das auch über ihre starke linke Seite mit Theo und Leao nicht geschafft, gefährliche Situationen zu kreieren, weil es immer wirklich zu war und weil Dumfries für Inter eine sehr, sehr starke Leistung auf dem Flügel gezeigt hat.
Ja, absolut. Definitiv, das sehe ich genauso. Aber kommen wir, also wir sind jetzt ja schon fast bei fast 2 Stunden, zur abschließenden Frage zum Thema Champions League. Wem drückst du die Daumen?
Inter, sage ich dir ganz ehrlich, genau aus den Gründen, die ich letzte Woche schon zu City angeführt habe, bin ich da ganz klar bei Inter und ich hoffe wirklich sehr auf einen Spielverlauf, dass Inter ein frühes Tor macht und sich dann wirklich eklig hinten reinmauert, um dann irgendwie dreckig dieses Spiel 1-0 zu gewinnen und City genauso das Finale wieder verliert wie vor 2 Jahren gegen Chelsea. Und du?
Sehe ich auch so. Ich sehe da Big Rom schon den Champions League Pokal in die Höhe
Das ist
stemmen.
ein Opfer, was man bringen muss, wenn man nicht will, dass City die Champions League gewinnt. Dann würde ich sogar Big Rom als Champions League-Sieger dulden. Auch wenn das wirklich nicht schön ist. Aber ein letzter Take zum Spiel. Ich sage, Inter braucht Brozovic, um eine Chance zu haben gegen City.
Ist er krank, verletzt? Hat er
Nee, aber
Mumps?
der saß in beiden Spielen gegen Milan auf der Bank.
Ach so. Es ist mir eigentlich fast egal, welche Spieler Inter braucht. Hauptsache, sie gewinnen.
Ja, da gehe ich mit. Aber mein Take wäre Brozovic auf der defensiven Sechs bei Inter, weil du jemanden brauchst, der sehr ballsicher ist, der das Spiel in. Es wird hektische Phasen geben, weil City wird einfach überladen, City wird pressen, City wird genau die gefährlichen Räume oder die verwundbarsten Räume, die eine Fußballmannschaft hat, versuchen mit Bernardo Silva und Jack Grealish zu bespielen. Und die wird Inter nicht das ganze Spiel hundertprozentig verteidigen können. Da brauchst du dann ein bisschen Spielglück und du brauchst jemanden, wenn du mal den Ball hast, der das Spiel für dich beruhigt und sei es auch, dass er dir eine Komponente gibt, dass du den Ball wirklich mal 30, 45 Sekunden, eine Minute, mehr kann man gegen City nicht erwarten, in den eigenen Reihen zirkulieren kannst.
Ja, und der irgendwie immer eine Lösung findet, einen freien Mitspieler findet.
Genau,
Das
und
ist
der ist Brozovic für mich, weil der Mann, der hat keinen Puls. Also gefühlt hat der keinen Puls, weil der ist immer ruhig, der ist immer cool und da können auch Rodri, Stones und Gündogan gemeinsam auf den zulaufen. Der macht eine Drehung und spielt einen sauberen Ball 8 Meter zum Nebenmann. Und da baue ich so ein bisschen drauf. Aber da können wir taktisch ja im Champions League Final Vorbereitungs-Special noch mal drauf eingehen.
Ja, das können wir. Kommen wir jetzt zum interaktiven Part für mich?
Jetzt kommen wir zum interaktiven Part für dich. Ganz genau. Weil den lasse ich mir heute nicht nehmen. Den hat die Community gefordert und den bringen wir auch bei 2 Stunden Länge zurück. Und es liegt ehrlich gesagt komplett an dir, wie langsam oder schnell wir diesen interaktiven Part abwickeln können. Wir haben
schon. Du, ich bin stets bemüht.
Das glaube ich dir, ja. Wir haben da vorhin auch schon drüber gesprochen. Als wir darüber gesprochen haben, dass Bayern München zum ersten Mal seit 16 Jahren wieder ein Spiel zu Hause nach Pausenführung verloren hat. Jetzt will ich erstmal von dir wissen, wer war der letzte Gegner, der in der Allianz Arena ein Spiel gedreht hat, nachdem die Bayern zur Pause geführt haben?
Boah, das kann nur der FC Augsburg gewesen sein.
Nee, die haben 2007 noch nicht in der Bundesliga gespielt, die sind 2009 aufgestiegen.
Okay, 2007, meine Güte.
Sprechen wir regelmäßig drüber, über den Verein, findet einer von uns nicht so gut. Und die waren 2007 noch richtig gut.
HSV.
Das ist korrekt. Und jetzt will ich 6 vom die HSV haben. Nee, ich will 6 vom HSV haben. Wenn du Torschützen hast, wäre natürlich ein Traum.
6 vom HSV, 2007. Wie haben die denn gespielt überhaupt?
Der HSV hat nach 1-0 Pausenrückstand 2-1 gewonnen.
Okay. Du willst 6 Spieler vom HSV, 2007.
Ja.
Da fange ich schon mal an mit Raphael van der Vaart.
Korrekt.
Daniel van Beuten.
Falsch.
David Jarolim.
Das ist korrekt, ja.
Piotr Drohorski.
Das ist auch nicht richtig.
Frank Rost.
Ist korrekt, ja. 3.
Jetzt wird's eng.
Sind noch 2 Saves. Also 2 sind noch safe.
Hakan Çalhanoğlu war da noch nicht so alt.
Nein. Der ist noch relativ weit weg.
Ist auch noch mit der Rassel um Tannenbaum gelaufen. Wer war 2007? Was für eine Trikots hatten die da?
Diese weißen mit also rote Hosen, so ganz, ganz klassischer HSV.
So einen blauen Streifen und Adidas Investment drauf?
Nee, ich glaub, das war die mit den blauen Ärmeln.
Oh, hier. Jonathan Betreuper.
Nein, auch deutlich später. Also Betreuper war ja ein rechter Flügel. Und in dem Spiel hat jemand rechter Flügel gespielt. Der wird heute nicht mal Regionalliga spielen.
Timothy Atuba?
Ja, linker Verteidiger. 4.
Oh, keiner Macker, ey.
Du kannst noch 2. Eigentlich könntest du. Theoretisch kann man sogar alle, bis auf 1. Also 10 kann man auch. Aber einen noch.
Also, Torwart hatte ich ja auch. Innenverteidigung hat
Frank Rost hattest du?
Daniel van Beuten. Wird dann noch mit Daniel van Beuten da gespielt?
Daniel van Beuten hat nicht gespielt.
Ach so, ups.
Genau, Daniel van Beuten war falsch. Du hattest Van der Vaart, du hattest Jarolim, du hattest Atuba, du hattest Rost.
Genau. Wer hat denn in der Innenverteidigung gespielt? Kann man die wissen?
Ein Jahr, den zweiten in Endverteidigung kannte ich bis eben nicht. Habe ich noch nie von
mir. Heiko gehört. Westermann?
Nein.
Wäre auch eine Schande, wenn ich den vergessen würde.
Der ist auch nicht. Also, ich gebe dir einen Tipp: Der Stürmer hat danach noch für Bayern gespielt.
Benny Laut?
Nein. Nee, das, 1860. Kroate.
Ja, Ivača Aleš.
Das ist korrekt, genau. Innenverteidiger, der andere war Niederländer.
Ach ja, der nee, nicht Schläger hier, ach, Bularus.
Nein, der andere, der schon früher kam. Joris?
Matthijsen.
Ganz genau, ja okay, das sind 4,5 und unten gehört. Rechtsverteidiger... Colin Benjamin? Der zweite Innenverteidiger, Matthias Abel, habe ich noch nie gehört, den Namen.
Der hat, glaube ich, mal Mainz oder Lautern auch gespielt. Doch, doch, sag mal. Also, der Abel habe ich schon gehört, ja.
Sagte mir gar nichts. Zweiter Sechser im Spiel, Nigel de Jong.
Ja, na klar, Nigel de Jong.
Rechtes Mittelfeld, Guy Demel, alte BVB-Legende. Ne? Ich sag, der wird heute nicht mehr Regionalliga spielen. Und auf dem linken Flügel Juan Pablo Sorin, der Star-Einkauf vom HSV nach der WM 2006.
Der hat auf dem Flügel gespielt, ne? Boah, wer war der Trainer?
Dass der überhaupt spielt, aber der hat beim HSV, da ging es dann schon bergab.
Wer war der
Trainer? Nein, Hüb Stevens.
Ja gut, kein Wunder, dass Sorin dann auf dem Flügel spielt. Und wer hat genetzt?
Rafael van der Vaart und eingewechselte Paolo Guerrero. Die Bank ist eigentlich fast interessanter als die erste Elf vom HSV.
Ah, der peruanische Flaschenwerfer.
Genau, der René Klingbeil, der legendäre René Klingbeil auf der Bank. Alexander Lars wurde eingewechselt. Piotr Truchowski, 90 Minuten Bank. Mehdi Madavikia wurde eingewechselt. Paolo Guerrero und nicht ins Spiel kam Boubacar Sanogo.
Ah, herrlich.
Und ich kann dir noch, einfach der Chronistenpflicht halber, einen Bayern-Wechsel vorlesen. Der ist so absurd, dass man nicht denken würde, der ist real. Aus dem Spiel geht Ali Karimi, ins Spiel kommt Andreas Görlitz. Also wirklich so Ende Nullerjahre Bundesliga, ne? War eine richtig dunkle Zeit für den deutschen Fußball.
Ey, total. Da hörst du dir, guckst du dir die Aufstellung an und denkst, wieso habe ich da nicht gespielt?
Also was das angeht, wirklich kurz davor. Und einfach aus Chronistenpflicht kommt ganz schnell noch drei von Bayern.
Drei von Bayern auch noch?
Drei von Bayern und dann rappen wir die Folge ab.
Ali Karimi?
Genau, linker Flügel.
Basti Schweinsteiger, Lukas Podolski, Miro Klose.
Alle falsch.
Okay. Otte.
Ja, richtig. Start auf der 6.
Hat Kahn noch da im Kasten gestanden oder Ransing? Kahn noch?
Und nee, Olli Kahn noch. Lass ich gelten. Ali Karimi, Andreas Ottel, Olli Kahn. Soll ich noch kurz vervollständigen?
Ich wollte gerade sagen, ich will den Rest hören.
Also im Tor Olli Kahn hattest du, linker Verteidiger Philipp Lahm, Innenverteidigung Demichelis Lucio, rechts Christian Lell, Ottel auf der 6, Halbposition Ali Karimi, Hasan Salihamidzic, dann Achter Mach von Bommel und vorne im Sturm Römer Kai, Claudio Pizarro.
Ah, herrlich. Herrlich.
Boah, das ist wirklich... Da kannst du wirklich, da fällt einem nichts mehr zu ein. Ja, du Heidi hast... Klum vielleicht mal fragen, was sie davon hält.
Ja, absolut. Lell auf Außenposition und Bratze auf der Halb im Mittelfeld. Besser wird's nicht.
Nee, außer wenn Lell Bratze als Sportvorstand beerbt, dann wird's besser. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Lell heute macht. Kann ich dir nicht sagen.
Ich kann dir sagen, was Alexander Lars macht. Der hat einen Rewe-Markt mit Holger Stanislawski.
Das stimmt, da war ich sogar schon mal in Winterhude.
Genau.
Damit würde ich sagen, XXL Doppelfolge Doppelacht in einer Folge.
Ist jetzt quasi vorbei. Ich möchte noch einen kleinen Aufruf starten, wenn die Leute dann jetzt bis zum Schluss gehört haben. Und zwar wird es unter der Woche eine kleine Umfrage geben, welche Themen ihr gerne von uns in der Sommerpause hören wollen würdet. Da würden wir uns natürlich ganz der Community anschließen und natürlich auf euch eingehen. Da einfach Instagram verfolgen, da wird es ein kleines Tool geben und da auch nochmal der Aufruf, reinfolgen bei Instagram, TikTok und natürlich müsst ihr auch diesen schönen Podcast einmal hören und auch folgen auf Spotify und gerne bewerten.
Ganz genau. Immer alles, genau. Immer hören ist wichtig, bewerten ist wichtig und ehrlich gesagt, Wir haben gerade die 2-Stunden-Marke geknackt. Ich bin durch für die Folge. Sag vielen Dank an alle, die bis hierhin dabei geblieben sind. Reingehauen von meiner Seite.
Und ich sag tschüss.